Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir doch ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Es ist Meeple-Porn Donnerstag und es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, wenn man mal einfach zwei Wochen im Urlaub gewesen ist und irgendwie ist gar nichts und kein Stream und man hat irgendwie gar keine Verpflichtungen. Aber jetzt ist endlich wieder soweit. Es war ein kleines Stück Sehnsucht auch in mir, was ich in meinem Herzen davongetragen habe, weil ich nicht mit meinen Freunden Chris, Daniel und Selçuk hier an den vergangenen beiden Donnerstagen sitzen konnte, schön zu Hause im Warmen, um euch was über Brettspiele und unserem Leben was zu erzählen. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag und guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend und erstmal vielen, Aloha. Vielen Dank für diesen sehr emotionalen Einstieg. Also die guten Vorsätze direkt eiskalt umgesetzt.
Über Bord geworfen, Junge. 10 Sekunden, bevor er die Ansprache gemacht hat, sagt er, Leute, wir müssen ab jetzt emotional gefestigter sein.
Ja. Ja. Ich muss einfach sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Also ich sitze hier heute, das kommt mir wirklich so ewig lange her. Vor, ey, guck mal, Daniel, keine Grammatik mehr, ich kann nicht mehr gerade aussprechen, so lange jetzt schon ein Podcast oder her, aber ich bin auch echt froh, dass wir es wieder haben, aber ich habe echt noch keinen Plan, wie wir heute die Folge gestalten sollen, weil,
also mein Zettel platzt so aus allen Nähten. Wie ging denn das nochmal mit diesen Podcasten? Ist das, als erstes muss man doch irgendwie das Getränk der Folge oder so, war nicht irgendwie
ja, hier, hab ich hier, warte, Paderborner Malz.
Wasser aka Wodka in der Flasche, ja.
Ich habe hier auch eiskalt ein bisschen Wasser aus dem Kran mir gezaubert, hier in dieses Glas hinein.
Aber wir haben das Klatschen vergessen, oder?
Schmeckt das bei dir auf dem Acker nicht immer nach Scheiße, das Wasser?
Ich erinnere mich da. Ich denke immer, Wasser, ne, es gibt ja Leute, die haben so eine absolute übelste Entkalker-Geschichte dran und entkalken extra nochmal ihr Wasser und dies, das, tralala, hopsasa. Ich trinke das irgendwie immer so, ich finde das jetzt auch nicht übermäßig irgendwie verkalkt oder so. Aber habt ihr auch so extra Entkalker am Wasserhahn für zum Trinken, um das Trinkwasser nochmal zu filtern?
Ich weiß halt nur, dass meine Freundin hatte mal irgendwie, als sie sich das Haus geholt haben, haben die da so eine Untersuchung machen lassen, um mal die Trinkwasserqualität zu untersuchen. Und das war irgendwie super krass. Ich weiß nicht, was ist das? Nickelhaltig oder irgendwas gibt's, was man nicht im Wasser haben will? Ich weiß gerade nicht mehr, was.
Scheiße, Bakterien.
Nee, irgendwas Metallisches. Irgendwas Metallisches, was man nicht da drin haben will. Blei. Ich glaube, Blei halte ich oder irgendwas. Genau. Und hat die sich extra so einen ultra krass teuren Wasserhahn wohl geholt, der da wohl extra super cool gegen sein soll, aber hat es zwar verbessert, aber trotzdem immer noch minimal. Also, ja, also wenn ihr irgendwie Sorgen um eure Gesundheit habt, dann checkt, lasst mal irgendwie so den Bleigehalt in eurem Wasser mal checken.
Das ist so der Tipp der Woche halt eben, so für die heutige Folge einfach, Leute, lasst mal einen bestellen, setzt mal 2, 3 Kickstarter aus und ruft einfach mal einen Spezialisten an und lasst einfach mal.
Oh, ist doch schön, wir haben direkt eine neue Kategorie, der Tipp der Folge.
Wie viele Kategorien wir in unserem Leben auch schon eingeführt haben, irgendwie. Uns fehlt einfach die Kontinuität, diese Sachen halt eben zu verfolgen. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, einfach in unserer stumpfen Verpeiltheit. Leute, was geht mit diesem verfickten Freundebuch, Alter? Was ist los?
Oh Gott, ey, das muss
Mel
ich
und Tom Kampagne hören überhaupt Alter, gar nicht mehr auf. Zu, die sind mittlerweile schon komplett abgeschaltet, da geht gar nichts mehr.
Das habe ich komplett vercheckt, ja.
Das muss ich auf die beiden Kampagne verloren haben, das geht auf dich, Daniel. Ja. Aber wir haben ja immer noch als Erinnerung das Freundebuch. Das Freundebuch werden wir in ewiger Erinnerung.
Ich kann es mir ja noch mal bis Ende des Jahres vornehmen, ob ich das schaffe. Vielleicht können wir sie dann noch mal zurückholen.
Als ob du das schaffst.
Ich habe gesagt, ich kann es mir noch mal vornehmen.
Weißt du mal, wo es liegt?
Ich glaube, da irgendwo in einer von diesen beiden.
Der ehrenlose Bastard.
Boah, Daniel, Alter, ey.
Das ist ja nicht wenigstens. Aber egal, wir werden es auf jeden Fall wiederfinden und dann werden wir es als Erinnerung zur Not an die beiden.
Das ist auch scheiße, das muss man ja ganz klar sagen. Das ist auch echt mega unangenehm, dass man das nicht irgendwie hinbekommen hat.
Ich bin froh, dass das nicht bei mir liegt, Digga.
Ja, ja.
Weil Daniels die Ratte ist,
Ja, genau. Ja.
Aber wie sieht es denn eigentlich generell aus? Jetzt, habt ihr mal irgendwie so ein bisschen reflektiert nach 2 Wochen, 3 Wochen Pause? Das waren, glaube ich, nur 2. Starten wir jetzt eigentlich rein wie immer? Oder wollen wir jetzt mal ein bisschen handsamer werden? Oder gibt es wieder genauso viele?
Wie immer.
Ja, aber nee. Ich weiß ja nicht, wie viel Pipi-Kaka-Humor ihr in der Pipeline habt.
Ganz ehrlich, Leute. Nachdem
er kommt auf einmal so ins Bild. Jetzt, okay.
Nachdem
okay,
das Freundebuch okay. gesagt hat, habe ich mir gedacht, so, wenn wir schon nicht unser Freundebuch irgendwie vorlesen können oder wenn wir da nichts eintragen können, habe ich einfach mein Freundebuch mitgebracht hier.
Oh nein.
Das ist mein Freundebuch aus dem Jahr.
Du wolltest eh Bodybuilder oder so werden.
Warte. Auf jeden Fall war ich da, glaube ich, in der 3. oder 4. Klasse.
Irgendwo muss ich die Dinger auch noch haben, aber ich
muss nicht. Oh, mein das weg, Digga, Alter, wie ich
10. Ach, hier, Klasse 4D Grundschule. Soll ich mal einfach von irgendjemandem da was vorlesen?
Hau raus.
Mädel oder Junge?
Erst Junge.
Ja.
Erst Junge. So, dann nehmen wir mal den Martin. Nachnamen lass ich mal weg, ne? So, ich habe seine komplette Adresse hier, die kann ich erstmal leaken.
Er wohnt aber wahrscheinlich nicht mehr.
Er ist geboren im Januar 1988, kam zu dem Zeitpunkt aus Bad Mergentheim, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun, Größe 1,38 Meter.
Oha,
stabil.
1,38
Meter. Jetzt warte, Gewicht.
Ich hab hier einen Gliedermaßstab liegen. Ich werde jetzt mir erstmal gucken, wie groß der Junge gewesen ist. Ja, 1,38 Meter, was ist da los? Wie ist 1,38
Meter? Wenigstens mal einer, der vernünftig sagt und nicht Zollstock sagt. Ey.
Ja, in Deutschland wird mit Zentimetern gemessen, Leute.
Ja, komm jetzt. 1,38 Meter.
Das ist auch so ein richtiger Allmann-Annetten- und Achim-Kneipenspruch. In Deutschland wird noch mit Zentimeter gemessen. Oder zieht er seine Kippe weg und drückt diesen Aschenbecher aus.
So, Leute, weiter geht's hier. Gewicht 26 Kilo.
Junge, Alter.
26. Klasse 4D. Und mein liebstes Schulfach ist Huss und Mathe.
Huss?
Was? Huss ist Heimat- und Sachunterricht.
Was ist das denn, Junge? Wo kommst du denn her, Alter?
Das war sozusagen sowas wie Geografie und so.
Bist du 43 zur Schule gegangen oder was war das?
Aber bei Selçuk muss man schon sagen, ne, ey, ohne Scheiß, wir hatten immer Klasse A und Klasse B, so, weißt du? Bei ihm komplett übervölkert, weißt du, in jeder Grundschule 4D. A, B, C, D, mindestens 4 Klassen haben sie gehabt.
Ist so. Ja, seine Hobbys waren.
Die Grundschule in Erklenz war überschaubar.
Seine Hobbys waren Eisenbahn und Fahrradfahren. Ich weiß noch genau, sein Vater war Lokführer. Das war richtig krass. Geil, cool. Sein Lieblingssport war keiner natürlich, weil er nicht sportlich war.
Keiner?
Also, sein Idol, okay. Keiner. Seine liebste Popgruppe, keiner. Oh. Sein Top-Hit natürlich auch keiner.
Ist ja traurig.
Was ein langweiliger.
Seine Lieblingsfernsehprogramm, ZDF.
Oh Junge, was das sagt für einen jungen Typen alles aus. Ey, ganz
Südwest 3. Und Pro7. Seine schönsten Computerspiele.
Keine.
Loco. Und dumm gelaufen. Und Minesweeper. Sein schönster Film, das Dschungelbuch. Sein liebstes Buch, Michel aus Lönneberge. Sein Lieblingstier, Affe, Löwe und Tiger. Sein Leibgericht, Maultaschen. Am liebsten mag ich Zug fahren. Und das mag ich überhaupt nicht. Religion und Deutsch.
Oha, damit hat er dir ganz klar eine Ansage gemacht,
Selçuk. Und was ich später werden will, ein Messerschmied.
Wir wollen jetzt deine Seite hören.
Ey, Selçuk, ganz, was ganz eigenartiger junger Mann.
Willst du meine Seite hören?
Ja, wir wollen deine Seite wollen wir jetzt einmal.
Oh, fuck, habe ich da überhaupt reingeschrieben, Alter?
Wenn du mir das mitbringst bis zum nächsten Digga-Wochenende, dann schreibe ich dir auch was da rein.
Einen Scheiß bring ich dir mit, Alter. ich habe hier, ich habe da gar nicht reingeschrieben, Digga, glaube ich.
Laber keine Scheiße, jeder schreibt doch auf Seite 1.
Doch, ich habe reingeschrieben, in der 7. Klasse habe ich reingeschrieben. Ich habe sozusagen nachgetragen.
3 Jahre später.
Ja. So, hier, Haarfarbe schwarz-braun, Augenfarbe braun, Größe 1,74, Gewicht 74 Kilo.
Der magere Hannes oder was?
Nee, lange Spagat auf 1,74 ist schon fett, Alter. Schule, Kopernikus Realschule. Mein Lieblingsfach, Deutsch. Mein Hobbys, Basketball spielen. Mein liebster Sport ist Basketball. Und mein Idol war Ray Allen.
Wer ist denn
Ray Allen? Meine liebste Popgruppe, Linkin Park.
Oh, sehr schön.
Mein Top-Hit, Crawling.
Boah, Junge, du warst richtig cool.
Ja, mein liebstes Fernsehprogramm, ProSieben und RTL 2. Mein liebstes Computerspiel, Die Sims und Rune. Mein schönster Film, Scary Movie. Mein liebstes Buch, Sams Geheimnis und Gänsehaut. Oh. Sams Geheimnis war, glaube ich, ein Ding, war, glaube ich, ein Referat. Oder wie hieß es nochmal, wenn man für die Schule was lesen musste? Ein...
Was?
Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Das hat irgendwie so einen Namen gehabt. Mein Lieblingstier war Schlange. Mein Lieblingsgericht, Eiran-Schorbasse. Das ist Eiran-Suppe. Boah. Oh nein, Digga, das kann ich nicht vorlesen. Ja,
du musst vorlesen jetzt. Digga.
Am liebsten mag ich geile Weiber.
Nein, verarsch mich doch nicht, Alter.
Das hast du nicht erreicht.
Ey, Sergio, haben deine Eltern das Buch gelesen in deinem Alter?
Hier, warte, sieht man es irgendwo? Hier.
Ja,
oh ey, Sergio, Mann, du hast da geile Weiber reingeschrieben, Alter.
Mit Füller.
Und das mag ich überhaupt nicht. Idioten, hässliche Mädchen und, oh mein Gott, zu dem Zeitpunkt war das noch ein bisschen, nee, egal. Ich lese das, lese nicht vor.
Doch, jetzt lese vor, Selçuk.
Nein, Digga, kann ich nicht vorlesen.
Ist das, okay, ist das nicht Twitch-konform?
Dann lass es.
Das kann ich nicht vorlesen.
Okay.
Was ich später werden will, Basketballer oder Ingenieur?
Oh, der okay, Mann mit den großen
beides Zielen, fast geschafft.
Eben so. Ja, in Wirklichkeit ist nun halt so ein zwielichtiger Gangster aus dir einfach geworden, der jetzt irgendwie in einen Brettspiel-Podcast reingeraten
ist. Ja, ist auf jeden Fall krass, alter Mann. Ist echt krass.
Vor allen Dingen, wer ist so cringe und trägt dann nochmal dann 3 Jahre später nach, wo seine Grundschulfreunde in seinem Buch alles eingetragen haben, 3 Jahre später trägt man selber noch. Hast du wenigstens auch noch ein Foto eingeklebt?
Nee. Digga, da gab's so, guck mal, da gab's so solche Leute, guck dir das mal an, Alter.
Ja, das Fußballer sind das einfach. Ja,
einfach irgendwelche Dinger aus der Hanuta reingeklebt
haben. Die Sammelalbum.
Ist so, Mann.
Ist so.
Wärst du da mal ein bisschen.
Ja, crazy auf jeden Fall. So viel zu Freundebüchern.
Ja, gut, Daniel, jetzt bist du auf jeden Fall im Zugzwang, würde ich dann der
Schüler behaupten. Ja, das sowieso.
Chris, eine Frage, was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit?
Ich habe auf eine E-Mail geantwortet, aber ich habe Selçuk natürlich an Lippen geklebt.
Ja, was hat er denn zuletzt gesagt?
Dass er das nicht vorlesen durfte. Jetzt bring mich halt schon wieder in so eine Situation. Ich habe es doch mitbekommen, dass wir darüber diskutiert haben, dass er es nicht vorlesen
durfte. Ja, das war vor einer Minute. Nein, da hat keiner einziger drüber diskutiert. Nur in deinem Aber Kopf.
Wie ist das wichtig alles, war denn die
Chris, E-Mail? Das ist alles nur in deinem Kopf,
der Aufnahme passiert. Machen musst.
Genau, wem hast du jetzt gerade eine E-Mail geschrieben, Alter?
Was war jetzt so wichtig?
Mir wurde ein, ich habe ein Ersatz. Ich muss darauf gar nicht antworten, Alter.
Ja, oder nicht, dann lass es
halt. Hast du dem Ersatzmann für Selçuk wieder geschrieben, Alter? Ich habe gesagt,
das sollst du nicht. Ich habe gesagt, boah, Digga, der labert hier wieder. Nein, aber ohne Scheiß, Selçuk, muss ich sagen, hast
guter du Beitrag, vorbereitet? Guter Beitrag.
Hey, das war wieder so sponti, Alter.
Aber Selçuk, ey, kannst du uns im wenigsten irgendwie mal so geheim schreiben, was da unten drin stand?
Ja, kann ich dann schreiben.
Okay. Sehr gut.
Mach mal weiter.
Damit der Chris dann Insta-Posting draus macht.
Ey, warte mal, ich weiß, was am schlimmsten waren immer diese Blagen, die ihr Freundesbuch den Lehrern gegeben haben.
Ja, das ging ja gar nicht, das war ja No-Go. Boah,
Digga, direkt draußen eine Bombe gekriegt auf dem Pausenhof für, Alter. Ja, an alle Hörer und die nicht zuschauen, einfach Selçuk und Stefan sind einfach mal weg. Das heißt, Daniel und ich sitzen jetzt hier alleine. Ach, guck mal, da ist Selçuk wieder. Selçuk, aber hast du dein Freundesbuch auch den Lehrern gegeben?
Nein, auf keinen
aber
Fall.
Aber wer aus deiner Familie hat alles gesehen, dass du, was du magst, geile Weiber reingeschrieben hast?
Ich weiß es nicht.
Selçuk, ich habe heute noch an dich gedacht. Ich hatte gesehen, dass an irgendeiner Schule war, irgendwelche Jugendlichen oder so mit Knarre, ich weiß nicht, ob die da geschossen haben oder die gezeigten haben oder so und dann direkt SEK-Einsatz und alles. Da musste ich noch an dich denken, an die Story, als ihr eure Airsoft-Waffen mit zur Schule gebracht hattet damals, wo es dann nur auch dann irgendwie Ärger gegeben hat, weil ich irgendwie einer verpetzt hatte oder wie auch immer und ihr den trotzdem irgendwie abgeschossen hat. Das hätte damals auch einen SEK-Einsatz auslösen können. Dann müsstest du auch bis heute, hätten deine Eltern alles verloren, was ihre ganze Existenz damals, was sie in Deutschland aufgebaut haben zu dem Zeitpunkt, um die ganzen Schulden und das alles zu bezahlen, wäre es anders gelaufen. Nur, dass du dir das nochmal bewusst bist, habe ich mir gedacht.
Obwohl du das gerade sagst mit der Schule, kann ich mich noch erinnern, wo ich auf meiner Kloppo-Schule hinterher war und immer da als full assaulted Chaos-Punk hingegangen bin mit meiner dicken Nietenjacke und meinen 14-Loch-Kampfspringerstiefeln und meinem Teleskop-Schlagstock an meinem Gürtel, dass ich dann irgendwann hinterher das Schulgelände nicht mehr mit Springerstiefeln betreten durfte. Dann hatte ich quasi einfach immer in meinem Rucksack, habe ich mir hinterher einfach so Badelatschen mitgenommen. Da habe ich einfach vor dem Schulgelände meine Springerstiefel ausgezogen und bin dann mit Badelatschen in die Schule gegangen. So stumpf, Junge.
Der Rebell.
Ja, Digga, bevor ich dann irgendwie mit Turnschuhen anziehe, scheiß drauf, ey. Nee, ich habe nur Stiefel getragen. Ja, ah, ja, lustige Zeit auf jeden Fall.
Ja gut, dann it's a wrap, würde ich sagen, ne?
Ja, außer wir wollen noch ein bisschen was über Brettspiele reden.
Also Selçuk, ich werde es natürlich nicht droppen. Warte mal, Selçuk ist gerade in unserer Tonspur auf Offline.
Ja, kann passieren. Geht wieder online.
Passt aber schon. Der nimmt bei dir trotzdem noch auf, alles gut. Ne? Okay. Ja. Selçuk hat mir gerade sozusagen geschrieben, was da unten drin stand. Und ich kann verstehen, warum er es nicht gesagt hat. Und es ist von Asozialitätslevel, von wenn man von 1 bis 10 ist, das eine 100. Also, richtig räudiger Typ, der Selçuk. Egal. Ja, ey Leute, ich habe echt mein Zettel ist so krank voll mit Games und so, die ich gezockt habe. Aber ey, wollte ich euch noch sagen, ich bin vorhin fast verreckt. Also, ihr hättet fast den Heiler holen können, weil ich quasi den Arsch zugekniffen hätte, wie man hier im Ruhrpott sagt, wenn man stirbt. Ich war gestern mit einem Kollegen einkaufen. Wir hatten ja so Importware, so diese. Wie sagt man dazu? Instant-Ramen. Ihr kennt die, ne?
Yum-Yum-Style halt eben.
Ja, so Yum-Yum-Style. Guck mal, Daniel hängt, aber geil, mit Augen zu. Daniel, schläfst du oder hängst du wirklich? Beste. Okay, auf jeden Fall. Ach, Cefu ist offline. Jetzt check ich das. Das war gar nicht Selçuk. So, Daniel kommt irgendwann wieder. Auf jeden Fall habe ich mir diese Ramen geholt. Und die gab es aber in der normalen Rahmenform, die gab es aber auch so als Classic, so gebraten Nudel-Style. Das heißt, du kochst die Nudeln dann erst im Wasser und kippst dann das Wasser ab und machst dann deine Soße und so drauf. So. Und der Franne meinte schon, weil die gab es in scharf und in doppelt scharf. Und er sagte nur, Alter, hol die auf gar keinen Fall in doppelt scharf. Das ist wirklich so psychokrank, das geht nicht. Und dachte ich mir, okay, dann hol ich sie mir normal scharf. Und dachte mir so, ja gut, dann normal scharf wird schon nicht so scharf sein. Ey, dann habe ich mir die heute gemacht, aber auch nicht so wie im Rezept stand, sondern weil ich war zu ungeduldig, habe einfach komplette Wasser abgekippt, habe dann einfach mit ein bisschen Wasser scharfe Soße drauf, alles zipp und zapp. Und dann esse ich das, oder ich probiere so und habe schon gemerkt, boah, Alter, das ist so unendlich scharf. Und dachte mir, aber ich esse das jetzt. So, dann habe ich aber, weil ich so Hunger hatte, mir die Nudeln komplett reingehauen. Es war wirklich richtig, meine Fresse hat so schon gebrannt und dann war unten noch so ein paar Löffel Soße, Suppe Soße über. Da dachte ich mir, egal, hab mir die reingehauen, ey, und es war einfach wie so Lava und auf einmal hat mein Körper komplett darauf angefangen zu reagieren und ich hatte das nicht in Kontrolle. Es war jetzt nicht so, dass es in meinem Mund so scharf war, dass man denkt, oh Gott, ich komme nicht klar. Mein Körper hat aber alles, was er an Signalen so alarmmäßig machen kann, gleichzeitig gekickt. Ich hatte auf einmal Ultraschluck auf, aber in so einem Modus, Alter, es kam die ganze Zeit, weil ich schon die ganze Zeit wie so würgen musste, Schaum hoch, ich hatte dann dieses Schluck auf Schaum-Kombo und war hier fast am Ersticken und Verrecken, Junge. Ich saß dann hier am Rechner, war kurz davor, eine Panikattacke zu bekommen und dachte schon, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt den Notarzt? Aber was soll ich denn sagen? Ich habe eine scharfe Yum-Yum-Suppe gegessen, Alter, und dachte mir, nee, jetzt reiß ich mir zusammen. Aber ey, dann habe ich irgendwie noch was ohne Scheiß, ich hatte gerade wirklich Überlebenskampf. Also ich habe jetzt, mit so Schärfe wird im Alter immer krasser. Also mein Körper hat komplett gesagt, Bruder, hier und nicht weiter. Und ich wäre fast gestorben gefühlt.
Geil. Heftig. An der Stelle hole ich mir einfach noch mal kurz ein bisschen was von der scharfen Soße mal noch mal von Manu aus dem Kühlschrank jetzt. Ich habe hier so kleine Chips, damit kann ich auch mal, wenn du jetzt ein bisschen von Schärfe redest, kann ich auch ein kleines bisschen Schärfe gerade vertragen, glaube ich.
Daniel hat geschrieben, Rechner spinnen, muss neu starten. Okay. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe auf meiner Liste, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, über die ich reden kann. Falls ich nichts vergessen habe. Selçuk, wie viele Spiele hast du gespielt? Mindestens 2, weiß ich.
Ich habe 2, ja. Mehr habe ich nicht gezockt.
Okay.
Stefan, ich habe 3 habe ich gespielt. Fang du erstmal einfach an.
Wer soll anfangen? Selçuk oder?
Ey, guck mal hier, das ist jetzt die Fruity Scorpion.
Digga, die ist nicht scharf. Die kannst du mit kompletten
Zigaretten. Trinidad Score F23 vorne Mango nass.
Die ist nicht scharf. Ich meine, ich habe nämlich die ganzen Seichten habe ich schon weggegessen. Gucken wir mal, beobachten wir mal Stefan, ob er jetzt husten sind bei euch. Mann. Und jetzt gucken wir mal. Und kommt was, Stefan?
Ja, schon scharf.
Schon scharf, okay. Soll ich mal anfangen, über was Gezocktes zu reden?
Ja, mach mal hier.
Auf Daniel brauchen wir nicht warten.
Gar nicht warten. Okay, dann überlege ich jetzt, was ich jetzt erzähle, was deinen am wenigsten interessiert. Nee, ich fange mal an, ganz oben an. Und zwar habe ich Robot Quest Arena gespielt. Zu scharf?
Ah, was muss ich machen? Nochmal Rezi, Boardgame Content, Rezi?
Boardgame Content.
Jingle.
Board games talking about board games you can't believe. It's real board game content and a bit pee and poop humor.
Let's go.
Yeah. Okay. Ich habe tatsächlich mehrere Sachen gezockt. Und eine der ersten Sachen, die ich gespielt habe, ist auch schon 2 Wochen her. Da hatte ich immer eine Mädelsrunde. Stefan, überlebst du da gerade noch? Was machst du da?
Ich habe Kopfschmerzen von der Schärfe.
Hä? Okay, next level. Ich habe gespielt Robot Quest Arena, habe ich ja gerade bereits gesagt. Das ist ein Spiel von den Machern von Star Realms, dieser Deckbilder. Den kennt ihr ja alle, 1-gegen-1 Deckbilder, der auch richtig gut geklappt hat und war auch richtig gut. Hat 1 Million Erweiterungen gefühlt und ich glaube, fast jeder hat den schon gezockt. Fand ich auch immer geil. Und Robot Quest Arena ist dann thematisch, hat, also ich finde, ein richtig einzigartiges, cooles Thema. Und hat so dieses, kennt ihr es von früher noch, wo lief das immer auf RTL 2, Selçuk, dieses Robot Wars? Oder wo lief das immer?
Ja, aber das, ja, du meinst aber, wo die Roboter ferngesteuert haben.
Ja, genau.
Mit denen, wo die sich dann gegenseitig so bam.
Wo diese Roboter gebaut haben. Und der eine hat einen Hammer, der andere hat eine Säge.
Auf den Kopf flippen, ne?
Entweder mussten die ganz kaputt machen oder auf den Rücken drehen, genau.
Das lief, glaube ich, auf RTL 2, ja.
Genau. Ja, und so ist es ungefähr thematisch halt. Bloß, dass wir so Jugendliche sind, wie, wir sind so Kids, so im Pokémon-Trainer-Alter. Und dann hat jeder quasi seinen süßen kleinen Roboter. Und die sehen auch richtig geil aus. Die kommen auch direkt mit richtig fetten, chunky Miniaturen und sind auch schon pre-painted. Das ist aber auch ein klassischer Deckbilder. Also wir starten halt mit Batterien und irgendwie einer Attacke und so. Und die Batterien können wir dann immer entweder ausgeben, um unseren Roboter zu bewegen oder halt um neue Karten auf dem Markt zu kaufen. Wir zocken das zu viert. Wir starten jeder in einer Ecke und in der Mitte ist so ein Ring. Also in der Mitte ist so ein Fallenfeld. Wenn er da drauf geschubst wird, kriegst du 2 Schaden. Aber da drum ist so ein Ring an Feldern. Und wenn du zum Beginn deiner Runde in einem dieser Ringe stehst, also in diesem Ring stehst, kriegst du halt einen Siegpunkt. So, das ist schon mal die erste Möglichkeit, wie du Siegpunkte bekommst. Die nächste Möglichkeit ist, jedes Mal, wenn du irgendwem irgendeinen Schaden machst, kriegst du auch einen Siegpunkt. Und wenn du quasi jemanden den letzten Killing-Blow gibst, dann kriegst du sogar 2 Siegpunkte. Das sind halt richtig geile Karten. Und du versuchst halt die ganze Zeit irgendwie, dich geil zu positionieren, die anderen rauszuschuppen. Wenn du kannst, dann quasi auch einen Roboter den anderen schuppen, dann kriegt der.
Bewegt man sich, programmiert man die oder was?
Verdeckt. Nee, du gibst einfach Karten aus. Du gibst Batteriekarten aus, entweder um neue Karten zu kaufen oder du gibst eine Batterie aus, um dich einzubewegen. So. Und das ist halt richtig cool gemacht. Du hast dann auch total abgefahrene Waffen. Du hast so richtig geile Abilities. Und es ist super light, ne? Also wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Family-Style-Game und auch so Bier und Pretzels, aber trotzdem irgendwie eine geile Ebene, weil du halt dein Deck komplett selber baust und die ganze Zeit da rumzufahren und zu gucken, abzuzwacken. Alter, Selçuk hat ihm da oben schon 3 Schaden gemacht, Stefan hat dem da 2 Schaden gemacht und du machst dann quasi genau so, platzierst du dich, dass du bam, erstmal dem einen so einen Sniper-Schuss gibst und dem die letzten 2 klaust und den dann noch mit einem, was weiß ich, Alter, mit der Kreissäge auch noch die letzten 2 klaust und hast dann 2 in deinem Zug gekillt, hast dann richtig Siegpunkt abgesahnt und das ist halt, klar, du kannst super easy light zocken, aber du kannst auch richtig geil taktisch spielen. Und ich glaube, was auch cool ist, ich meine, du kannst das Spiel auch in einer 2-gegen-2-Team-Variante zocken. Und ich glaube, dann wird es noch mal richtig krass taktischer, dass du dann quasi dem anderen mit irgendeinem Enterhaken den ein bisschen näher ziehst, der andere gibt dem dann noch mal irgendwie Damage von der Seite und so. Also hat auf jeden Fall super, super viele Module drin, was so verschiedene Fallenkarten auf dem Boden angeht. Und ja, das heißt, gerade noch meine Frage, Robot Quest Arena sieht absolut geisteskrank geil aus. Gibt es halt nur in Englisch, aber es ist super easy Englisch. Aber echt, ist einer der schönsten Games, die ich seit langem gezockt habe und hat, als wir es gezockt haben, uns allen gefallen. Aber ist auf jeden Fall sehr leid. Aber cool. Ja, Robot Quest Arena.
Ja, du kannst vielleicht noch einen raushauen.
Wenn du Digga, möchtest. Wie lange startet der Daniel seinen Rechner? Da musst du den mit der Hand ankurbeln. Monitor bleibt schwarz gerade, keine Ahnung, was los ist. Ja gut, dann kann Stefan jetzt gleich auch mal wieder so umbauen. Junge, geil, ey.
Wir warten aber erstmal nochmal ab, ansonsten baue ich hier gleich ein bisschen um.
Okay,
Halt noch einen raus.
Ich habe nochmal
gespielt. Scharf, Digga, Alter. Ich hole mir jetzt hier so Dip, dann kann ich mein Brot eher in so Dip reinmachen. Ich glaube, das
macht Essen in einem Podcast, unprofessionell.
Ach ja. An der Professionalität wollen wir auch noch was ein bisschen weiter arbeiten. Das
ja, wir geben uns immer Mühe. Wir geben uns Mühe. Schade, dass wir so unprofessionell so erfolgreich sind. Bestärkt uns nur, weiterzumachen.
Aber das ist schon ein scharfes Döschen, ja, krass.
Döschen oder Söschen?
Söschen.
Okay. Nächstes Spiel, was ich nochmal gezockt habe, ich weiß gerade nicht, wie ausführlich ich da schon im Podcast selber drüber geredet habe. Ich habe noch eine Runde For Glory gespielt. Da bin ich ja, ich fand es schon immer irgendwie geil so, aber jetzt durch das Herr der Spiele-Video bin ich da wieder heiß drauf geworden. Das ist halt einfach so ein 1-gegen-1 Deckbuilding-Gladiatoren-Combat-Game. Und was soll ich euch sagen? Wenn ihr Blood Bowl Team Manager kennt, dann wisst ihr auch schon genau, wie dieses Spiel abläuft. Es läuft eigentlich genauso ab wie Blood Bowl Team Manager. Du hast halt 3 verschiedene Arenen. Und kämpfst halt jede Runde in 2 Arenen. Wenn eine gewisse Anzahl von Glory Points, oder wie sie heißen, in den Arenen erfüllt wird, gibt es am Ende deiner Deckbuilding-Phase auch die Arena-Phase. Und dann wird klassisch gekämpft. Dann kannst du einmal abwechselnd, kann jeder eine Aktion machen. Entweder du benutzt die Aktion von einem Gladiator, wie zum Beispiel, mach irgendwem Schaden. Oder du spielst eine Taktikkarte aus deiner Hand. Oder du benutzt eine deiner Taktiken, die du auf deinem Board, beziehungsweise in deiner Villa liegen hast. Und du versuchst dann halt einfach wirklich in der Arena die anderen richtig wegzuschnetzeln. Und wer dann in jeder Arena der Sieger ist, der bekommt dann halt die Glory aus der Arena. Und das läuft halt die ganze Zeit so hin und her, bis halt einer 6 Glory gewonnen hat. Und ey, du hast halt 3 verschiedene Decks, von denen du kaufen kannst. Du hast einmal das in der Mitte das Gladiatoren-Deck, da sind 3 Gladiatoren zur Auswahl. Dann hast du ganz links das Taktik-Deck, da sind auch immer 3 Taktikkarten zur Auswahl. So irgendwie, keine Ahnung, Alter, wie, da hast du das Netz, was du kaufen kannst. Oder Kette und Kugel und solche Sachen halt. Und das dritte Deck, was du von dem kaufen kannst, glaube ich, Ökonomie-Deck. Da kannst du dir neue, wie heißen die so oberen nochmal? Ludus oder Ludis? Die Einflusstypen in Rom, wie hießen die nochmal?
Im Ludus ist ja halt dieses Haus da quasi. Was Patricia meinst du?
Oder? Ja, irgendwie solche. Du kannst dann solche in dein Deck holen, weil du musst dann in deine Villa legen und jeder kommt mit einem gewissen Einfluss. Denn die ganzen Star-Gladiatoren, die zocken natürlich, die kämpfen natürlich nur für dein Haus, wenn du genug Einfluss hast. Weißt du, das ist halt so wie die ganzen geilen Star-Fußballer, die wollen natürlich auch nur bei den ganzen geilen Star-Clubs spielen. So ein Ding ist das. Das heißt, du kannst da, wenn du nicht genug Einfluss hast, kannst du ja auch nicht die geilen Gladiatoren holen. Dann hast du nur die Guffeltypen, Alter, die quasi eh schon mit einem Arm in eine Arena gehen. Und so ist es halt so ein schmaler Grat zwischen, ey, du musst ja erstmal so eine, in Anführungsstrichen, eine kleine Ökonomie aufbauen an Geld und an Einfluss, um dir dann die geilen Gladiatoren in die Arena zu holen. Und dann musst du halt gucken, dass du vielleicht noch ein paar geile Taktikkarten hast, damit, wenn, was weiß ich, der Gegner die Überhand im Combat hat, nochmal vielleicht mit ein, 2 geilen Taktiken das so Geschehen drehen kannst. Und ja, es macht halt ziemlich Bock so, der Arena-Kampf ist halt super cool gemacht und jedes Mal, wenn deinem Gladiator einfach so der Schädel abgehauen wird, dann kriegst du erstmal ganz stumpf ein Geld von deiner Versicherung. So, auch richtig geil. Und ja, was soll ich sagen? Das Ding zockt sich perfekt. Ich habe bisher 2 Runden gezockt mit 2 unterschiedlichen Personen. Ich finde es sau geil. Ich glaube, das würde Stefan auch lieben. Ich weiß jetzt halt gerade bloß nicht, inwiefern das, wie krass taktisch man da feiern kann. Weil ich muss sagen, im letzten Game habe ich verloren, aber jetzt gestern hatte ich das Gefühl, dass indem ich einfach die ganze Zeit stumpf mehr Gladiatoren kaufe, auch einfach gewinne. Ne? Aber keine, weil im Vergleich halt fand ich die meisten Taktikkarten recht teuer und irgendwie, weiß nicht, muss ich noch öfter zocken, aber ich muss sagen, For Glory, Alter, ist aktuell, muss ich sagen, vom Deckbuilding her und von diesem 1:1 für mich gerade ein 10 von 10. Also, das muss ich noch ein paar Mal zocken. Aber so optisch, materialtechnisch, die Deluxe mit den Metallschwertern und mit den Metallcoins und so. Also, wenn ich das Ding mit Stefan zockt, da wird der, glaube ich, auf jeden Fall
dann. Scheiße, sagen, Alter, boah. Ich hab's schon geahnt. Ich hatte schon überlegt, bei von Distilled ist gerade zweiter Print dran in der Spiele. Schmiede kann man noch reinbacken und rein supporten. Noch, ich glaube, für wenige Tage. Und Helgi hat es gerade eben auch schon geschrieben im Chat. Da kann man dann im Rahmen dessen auch noch For Glory mitbestellen auf Deutsch.
Ja, dann schreibst du mal in Spieleschmiede eine liebe E-Mail, sagst, du hast da was verbraselt, ob du nicht irgendwie in eins rankommst, und dann werden die bestimmt auch eins nibbeln. Ansonsten kommt das auch ganz normal in den spieloffiziellen Shop hinterher rein. Aber ich habe halt die englische hier, aber wenn du da, also ich sag dir, wenn du die deutsche orderst, Stefan, also bist du zu 100%, machst du keine falsche Sache. Aber ist halt, ohne Erweiterung kann man es, glaube ich, nur zu zweit spielen. Ich glaube, da gibt es dann hinterher nochmal die irgendeine Erweiterung. Ich glaube, dann kann man es sogar zu viert spielen, weiß dann halt nicht, wie das zündet, aber mit Addon habe ich noch nicht gestockt, nee. Also falls einer weiß, wo ich an das englische Addon rankomme, dann bitte mir gerne einmal einen Link zukommen lassen. Ich habe nämlich letztes Mal
überhaupt
nirgends gesehen. Da kommt dann nochmal eine extra Taktikebene mit rein, weil ich glaube, dann nochmal so spezielle Gladiatoren kaufen, wenn es irgendwas war da. Irgendwer hatte mir das schon mal geschrieben. Da hast du nochmal irgendwie so Star-Gladiatoren kommen da, glaube ich, mit rein oder sowas, die nochmal irgendwie krasse Fähigkeiten und so ein Kram haben. Ja. Aber ey, wie gesagt, Flow Globby ballert. Champions, genau, die Champions kommen dann rein, genau. Aber Selçuk, jetzt bist du dran.
Ja. Ich habe zwei Neuheiten gezockt. Eins davon habe ich mir ja auf der Messe mitgenommen, bei Hans im Glück. Das war Kavi. Ist ein Wikinger-Euro-Spiel. Und funktioniert überraschend auf dem Table. Die Table-Präsenz ist überraschend komisch, weil du hast ein riesiges Board vor dir liegen. Du hast eine riesige Seekarte. Da hast du deine zusammengesteckten Schiffe drauf. Auf den Schiffen hast du Proviant draufgesteckt. Mit dem Proviant kannst du dann durch die Gegend segeln, kannst dann von dort aus irgendwelche Handelsplättchen holen. Du kannst dir Kriegsplättchen holen und dann kannst du da verschiedene Dinger triggern. Aber das Mainboard ist so ein kleines Würfelfeld und das ist ein Rondell. Und da hat jeder seine Würfel drauf und da läufst du mit deinem Würfel rum und tust dann damit sozusagen deine Aktion triggern, die überhaupt das Spiel zum Laufen bringen. Und ist erstmal ein bisschen verwirrend, weil du denkst dir, okay, das Mainboard liegt ja vor dir, aber nee, dieses Mainboard ist eigentlich dieses kleine Würfelboard. Und das fand ich erstmal ein bisschen komisch, weil letztendlich musst du ja dieses große Tableau beziehungsweise dieses große Board vor dir liegend irgendwie ja positionieren. Aber das Board, auf dem du spielst und auf dem du die ganze Zeit rumhantierst, liegt an der Seite. Fand ich ein bisschen komisch, aber funktioniert trotzdem, weil letztendlich ist das Board nicht so groß, diese Landkarte. Und auf jeden Fall, was machst du in dem Game? Du hast ein Schiff vor dir. Du auf diesem Schiff kannst du dir sozusagen nicht Crewmitglieder, sondern halt so Krieger kannst du dir reinholen. Die Krieger haben verschiedene Kampfstärken. Die kannst du dann auch während dem Spiel verstärken. Das heißt, die heuerst du dir zum Beispiel in Stärke 1 an, kannst du dir auf Stärke 2 triggern, dann kannst du dir auf Stärke 3 triggern und die gehen hoch bis auf, glaub, Stärke 6. Und mit dieser Stärke wiederum kannst du dann verschiedene Plünderungsaktionen, also diese Kriegsplättchen, kannst du dann erfüllen. Weil in dem Game ist es so, dass du, wenn du mit deinem Schiff durch die Gegend reist und Proviant ausgibst, sammelst du theoretisch nur diese Plättchen ein. Nachdem du die Plättchen aber eingesammelt hast, musst du sie neben dein Board legen und dann musst du dafür sorgen, dass du sie in dein Playerboard sozusagen einslotten kannst. Und um die einzuslotten, musst du wiederum verschiedene Ziele erfüllen, so wie zum Beispiel jetzt Kriegerstärke, wie zum Beispiel irgendwelche Handelsaktionen, die du dann triggerst. Und das machst du dann alles wiederum auf dem Würfelboard. Ist ein bisschen komisch, so, ich finde generell das ganze Spiel kommt einem so sehr, sehr abstrakt drüber, weil du fühlst jetzt nicht krass das Wikinger-Thema oder so. Du denkst dir halt, okay, du ziehst mit deinem Schiff durch die Gegend, dann machst du auf dem Würfelboard irgendwas und dann kannst du wieder was auf deinem Board machen. Und dann ist der Nächste dran. Aber wirklich Action wirst du da auf jeden Fall nicht kriegen. Was ich aber trotzdem sagen muss, das Spiel funktioniert durchweg gut. Die Anleitung ist top geschrieben. Du hast keinerlei Fragen. Das Spiel spielt sich wirklich komplett, also man begreift alles. Es ist nicht so, dass du sagst, da gibt's irgendwelche krassen Mikroregeln oder sowas. Das Rondell ist interessant, weil es dieses geile Rondell ist, was man auch aus Glenmore oder aus Kraftwagen kennt, wo du immer als letzter Spieler sozusagen so weit ziehen kannst, wie du willst. Und darfst dann erst wieder ziehen, wenn dich alle überholt haben. Also musst du dir mal überlegen, ziehe ich sehr weit, um mir eine Aktion zu holen, die ich unbedingt haben will, oder versuche ich Step by Step zu laufen und so viel Aktionen wie möglich über die ganze Runde sozusagen zu machen, weil du spielst insgesamt dann, wie viel waren es? Ich glaube, vier Runden, glaube ich, waren es. Vielleicht waren es auch fünf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber genau. Ja, ist halt ein Euro. Ist halt wirklich ein Euro. Hans im Glück-Style passt auch in den ihre Range rein. Erinnert so, viele sagen, vom Schwierigkeitsgrad her geht es so ein bisschen Richtung Marco Polo. Kann ich auch so bestätigen. Das Einzige, was mich halt gestört hat und warum es dann auch wirklich auszieht bei mir, ist die Spiellänge. Es ist dadurch, dass du auf diesem Board natürlich mit diesem Rondell relativ viele Möglichkeiten hast, da rumzuüberlegen, was mache ich als Nächstes, welche Ziele will ich unbedingt erfüllen, und du hast ja multiple Ziele, also ist nicht so, dass du dir ein Plättchen holst und danach willst du dieses Plättchen erfüllen, sondern du versuchst natürlich, dir so viele Ziele wie möglich zu holen, um die dann irgendwann mal zu erfüllen, wann es halt passt. Und das macht natürlich auch Downtime, weil du immer überlegst, okay, gehe ich erstmal auf das Plättchen oder versuche ich erstmal das zu lösen oder hole ich mir doch lieber erstmal Proviant, damit ich später mit meinem Schiff weiterziehen kann. Auf dem Board brauchst du wiederum Bier, das ist das sozusagen die Ressource auf dem Board, damit du mit deinem Würfel überhaupt eine Aktion triggern kannst, wenn es keine Nuller-Aktion ist, weil eine Nuller-Aktion ist wiederum kostenlos. Also das Spiel hat sehr, sehr viele Ebenen, auf denen du euromäßig richtig schön herum überlegen kannst, was du machen willst, wie du es machen willst, und macht schon Spaß. Also für Leute, die Bock haben auf einen coolen Euro, der, sag ich mal, auch schöne Table-Präsenz hat. Ich glaube, Kavi ist so ein Ding.
Also wie kann ich mir das so optisch so vorstellen? Hast du da so einen Vergleich irgendwie von Illustration? Irgendwie?
Ja, vor Illustration, es ist eigentlich nicht viel Illustration da. Du hast auf diesem Würfelboard das Illustration drauf und ansonsten hast du eine Seekarte, wo halt einfach nur Wasser drauf ist, gefühlt. Kannst du dann auch deine Handelsposten hinstellen irgendwo, kannst du deine Türmchen noch hinstellen, auch wie bei Marco Polo mäßig, da kannst du auch deine Handelsposten irgendwo positionieren, aber wirklich Artwork siehst du da nicht. Was ich aber cool finde, wo du es gerade sagst, muss man ein bisschen herausheben, die Krieger, die du dir holen kannst, das sind auch Plättchen und die sind alle individuell gestaltet. Das heißt, jeder Krieger oder Kriegerin, die du dir holst, weil es sind auch weibliche Krieger dabei, die sind halt alle individuell gestaltet. Das fand ich ganz cool gemacht. Also ich glaube, das Game wird bei niemandem schlecht ankommen, weil dafür ist es einfach zu stabil. Das Spiel spielt sich einfach zu gut. Aber es hat halt eine Downtime, die von Gruppe zu Gruppe, glaube ich, variiert. Ich glaube, wenn du das Spiel sehr oft gespielt hast oder sehr oft spielst, kannst du da die Downtime extrem reduzieren. Aber für Leute, die das Spiel das erste Mal spielen, ich glaube nicht, dass die unter 3 Stunden kommen, wenn sie in Vollbesetzung sind. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, da muss man dann halt Bock drauf haben, weil am Ende des Tages ist es eine Siegpunktejagd und es ist nicht so, dass du da denkst, du gehst als Wikinger jetzt richtig stark raus oder sowas, sondern du versuchst halt deine Bonusplättchen zu kriegen, du willst dein Schiff ein bisschen aufbauen, schaltest damit wiederum Siegpunkte frei, dann hast du wieder Multiplikatoren dabei und so weiter und so fort. Es ist halt ein Euro. Also mir fällt ich find's immer extrem weird, wenn du abstrakte Spiele, wo ein Thema drauf ist, versuchst zu erklären oder den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen. Das ist echt so ein Spiel, das muss man einfach mal gezockt haben, damit man weiß, ob es was für einen ist. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, hey Chris, das ist absolut nichts für dich. Und es auch pauschal kann ich auch nicht sagen, Stefan, das ist nichts für dich. Also ich glaube sogar, es würde euch gut gefallen. Aber Chris könnte ich eher sagen, würde vielleicht sagen, hat Spaß gemacht, aber brauche ich nicht. Bei Stefan kann es sogar sein, dass
ich habe irgendwo auch Marco Polo-Vergleiche gehört.
Ja, aber ich habe vorhin gesagt, es ist aber eher so der Schwierigkeitsgrad. Also da kannst du es einordnen. Und bei Stefan kann es sogar sein, dass er sagt, ist ein richtig fettes Teil. Würde ich noch mal spielen. Aber ja, ist aber ein gutes Ding. Also kann man nicht Schlechtes sagen. Es ist halt einfach für mich ein bisschen zu lang und ein bisschen zu, ja, Downtime-lastig.
Okay.
Leute.
Daniel's back.
Ja, aber zumindest gerade dabei. Leute, ich bin ja im Urlaub gewesen 2 Wochen. Ich bin nach Madeira geflogen. Kleine Story am Anfang, Alter. Wir sind mit unserem Gepäck sind wir zum Taxi zum Bahnhof gefahren und sind mit dem Zug dann nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren. Morgens um 7 oder so. Auf jeden Fall voll früh. Junge, ich kam mir vor, ihr wisst, ich bin ja so ein bisschen Eremit, gerne auch zu Hause und so, und ich bin nicht so oft in den letzten Jahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und Leute außerhalb und so, keine Ahnung, ich lebe ja hier komplett einsam allein auf meinem Grundstück hier mit meiner Familie, so richtig Hillbilly-Inzestmäßig. Naja, auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, stehe ich da. Ey, und ich werde ja immer angelabert von irgendwelchen Leuten irgendwie gefühlt, so ohne, ich weiß nicht, was ich da irgendwie mache oder so, kommt auf jeden Fall so ein Typ, so weiß ich nicht, 25 vielleicht, bisschen abgeranzt, Pomade im Haar, keine Ahnung, man sieht schon, er ist auf jeden Fall hängen geblieben auf irgendwelchen Ebenen, weiß ich nicht, und dann so eine Frau dabei, und das war quasi die Betreuerin oder keine Ahnung oder eine Freundin der Familie von Dominik. Der Junge hieß Dominik. Und der Dominik, der hat es ja so schwer, und weil seine Mutter ist ja gestorben von Porn. Ihr müsst euch vorstellen, Digga. Sie steht 1 Meter neben mir, erzählt mir das einfach so. Ich kenne sie gar nicht, habe sie auch gar nicht gefragt, halt eben so. Und also, ich habe ihr nur so gefragt, ich dachte, macht dem Dominik das nichts aus, dass sie hier neben ihm stehen und mir jetzt einfach so alles über ihn erzählen? Nee, das macht dem nichts aus. Und dann fing die an und erzählte uns alles über Dominik, Digga. Alter, so richtig komplett krank. Und ich meine, der Typ, keine Ahnung, war Mitte 20 oder so locker. So.
Also er hat euch angelabert und sie
wollte... Nee, gar nicht, er hat gar nichts. Er stand die ganze Zeit nur da und sie hat aber das Gespräch gesucht, weil es hat mir den Anschein erweckt, als wäre sie überfordert damit, also die Mutter von Dominik irgendwie tot, Dominik irgendwie hängen geblieben auf irgendwelchen Messamphetamin oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwann, denke ich mal, obdachlos bei der aufgestanden, ich glaube irgendeine Freundin der Familie oder was, keine Ahnung, also sie hat sich dann Dominik wie ihren eigenen Sohn quasi angenommen, hat ihn dann zu Hause quasi so aufgepäppelt, irgendwie total psycho wahrscheinlich, und hat sie ihn dann noch ausgestattet mit einer Packung Zigaretten und hat ihm noch 5 Euro in Kleingeld gegeben und hat ihn wieder losgeschickt, er musste jetzt irgendwie los, und sie wollte sicher gehen, dass er in Zug sitzt, damit er nicht halt irgendwo abhaut oder irgendwie verschwindet und mit den 5 Euro und einfach irgendwie nicht dahin geht, wo er hin musste. Frag mich nicht. Ich dann irgendwann ein bisschen so Abstand genommen. Ich sagte, das finde ich, ist halt normal, wenn du stehst hier morgens um 7 am Bahnhof, den ersten, den du triffst, ist quasi diese Frau, die dir einen komplett über Dominik erzählt. Gucke ich nach links, Alter, erschrecke ich mich auf einmal aufs Übelste. Ich bin ja so ein mega schreckhafter Typ. Junge, kommt da eine Ratte, Alter, läuft da einfach so eine Ratte unter diesem Fahrkartenautomat auf dem Bahnsteig einfach so entlang. Und ich denke nur, oh mein Gott, und in mir krampft alles aufs Übelste. Und Svenja lacht sich quasi schon tot, was geht denn ab? Ich sage, Ratte ist mein größter Albtraum, so, keine Ahnung. Und ich gucke die ganze Zeit so fasziniert, wie diese Ratte immer unter diesem Fahrscheinautomaten hin und her läuft. Und dann guckt sie ganz süß quasi raus, dann dreht sich um und dann hängt halt eben nur dieser 30 Zentimeter lange nackte Ringelschwanz hinten raus. Ich denke, oh Gott, man dreht sich wieder aus und guckt so. Und ich denke, und huscht hin und huscht wieder so zurück. Und ich denke die ganze Zeit nur, Alter, Bruder, Alter, was geht denn hier ab, wenn die jetzt hier kommt und rennt ja am Hosenbein oder so hoch? Ich sagte, ich piss mir so instant sofort, pisse ich mich ein und schrei wie ein kleines Mädchen. Ich komplett, pass auf, ich bin in so meinem Film gewesen. Auf einmal gucke ich, Alter, kommt da links noch eine zweite Ratte angelaufen, Alter, so. Und die flitzen die ganze Zeit hin und her und ich gehe schon so einen Schritt zurück, so, weil damit die nicht in meine Richtung kommen. Kommt da so ein Mann vom Parkplatz, Alter, und steht da an diesem Übersteig, muss genau da so vorbeigehen und vor ihm die Ratten die ganze Zeit so hin und her, beide so am Crossen, wirklich so auf einen Meter Distanz, und ich schon zu Svenja, oh mein Gott, weißt du, so, ich denke, oh mein Gott, der arme Mann guckt die ganze Zeit nur, oh, was geht ab hier auf einmal mit Ratten um 7 Uhr morgens, was geht ab? macht quasi so einen Meter zurück, Junge, die Ratte, eine hält an so und guckt ihn nur so an und es ist nur der Mann gegen die Ratte und ich stehe hinter diesem Häuschen, halb hinter diesem Automatenversteck. Ich denke, oh mein Gott, was passiert hier bitte gerade? Und die Ratte macht nur so einen Satz auf den Mann nach vorne und der Mann springt so mehrmals quasi so hoch, damit die Ratte ihn nicht so erreicht und nach hinten halt eben weg. Und ich stehe hinter diesem Automaten und denke nur, oh mein Gott, wenn das mir passiert wäre. Ich habe original eine Minute vorher drüber nachgedacht, oh Gott, wenn ich so eine, ich darf niemals in meinem Leben in so eine Situation geraten. Und dann kommt dieser Mann, mir nichts, dir nichts, und will nur zur Arbeit fahren und wird dann von dieser Ratte da halt eben angesprungen. Ein absoluter Aufruhr. Ich bin auf jeden Fall schon
mit. Hat der Ratte keinen Kick gegeben?
Ey, er war auch komplett panisch, der Mann nur, und dann sitzt direkt abgehauen.
Ich dachte, er hat die voll Volley genommen.
Ey, ich bin schon mit absolutem Lachkick und Lachkrampf mit Bauchschmerzen in den Zug eingestiegen, bevor es quasi losging. Und ich hatte auch nur ein paar Games, mit die wir dann unterwegs quasi da auf Madeira gezockt hatten. Wir hatten so eine kleine Bananenhütte. Ich weiß gar nicht, was geht ab. Daniel, bist du wieder da? Hört man dich wieder? Er ist anscheinend immer noch nicht da. Irgendwie, man weiß nicht so genau, was mit ihm ist. Naja, und wir haben drei Sachen gespielt, Leute. Bonsai, fangen wir einfach mit an. Ich habe auf jeden Fall Bonsai quasi gesnibbelt. Und ihr erinnert euch, war ja mein erstes Messepick. Habt ihr ja schon mal beim letzten Mal darüber philosophiert, dass ich eine kleine Bonsai-Vergangenheit habe. Weil jedes Mal, wenn ich beim Kumpel von mir beim Schippers damals zum Saufen war und der Schippers hatte als Hobby immer Bonsais und hatte, keine Ahnung, 20, 30 Dinger drinnen, draußen hochgebunden, abgetrimmt, dies, das, konnte mir im Besoffenen immer, konnte ich mir stundenlang seine Bonsai-Laberei reinziehen, hatte danach immer Bock, hat mir dann immer für 100 € Bonsai bestellt erstmal oder 150, damit ich zwei so hatte oder so. Mir sind die immer komplett eingegangen und so. Ich hatte bis auf ein Buch und einmal Bonsai-Dünger und ein paar so 6, 7 Bonsais, die ich mir im Laufe der Zeit so mal gekauft hatte, die alle eingegangen sind, war das meine Bonsai-Vergangenheit. Beim Schippers gehen die Bonsais alle richtig gut ab, da hat ganz viele auch draußen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Bonsai gezockt, ist halt ein Plättchen-Lege-Spiel, wenn du so willst. Erstmal zu zweit, es war schon echt stumpf. Also wir dürfen uns nichts vormachen, das ist schon echt stumpf. Gerade zu zweit ist es echt stumpf. Jeder hat quasi einen Topf und dann werden halt eben ähnlich wie bei Terraforming Mars 3 Milestones gezogen. Die werden dann in verschiedenen Heftigkeiten ausgelegt. Was weiß ich, hast zuerst 10 Blätter an deinem Bonsai, dann darfst du das Ding claimen. Wenn du das nicht claimst, dann kannst du auch eins noch claimen, was 15 Blätter hat beispielsweise. Aber dann darfst du das 10er nicht mehr claimen. So werden da welche ausgelegt, damit ein paar Ziele da sind, die man halt eben claimen kann. Und dann fängst du an, deinen Baum zu bauen. Und das heißt, quasi gibt 4 verschiedene Arten von Plättchen. Es gibt Holzplättchen, Laubplättchen, Fruchtplättchen und es gibt Blütenplättchen. Und die kannst du platzieren letztlich an deinen Bonsai nach bestimmten Regeln. Holz an Holz, Blatt an Holz, Frucht muss an Blatt halt eben angrenzen. Und an 2 Blätter muss halt eben diese Blüte angrenzen oder wie auch immer umgekehrt. Ist auch scheißegal. Dann geben die am Ende entsprechend Punkte. Hast du in der Mitte eine kleine Auslage liegen, da sind einfach immer 4 Karten, dann snibbelst du dir eine dieser Karten und löst die aus. Das kann deine Plättchenhandgröße erhöhen, dass du mehrere Plättchen halt nehmen kannst oder dass du mehr Plättchen auf einmal legen kannst oder so kleine Helferlein-Geschichten oder kleine Extraziele, die du im Laufe des Spiels erfüllen kannst, die dir noch Punkte geben. Und je nachdem, welche Karte du nimmst, sind darunter immer noch so Plättchen angeordnet, nimm dir noch ein Holz und eine Frucht beispielsweise. Ja, und dann machst du die ganze Zeit nichts, außer entweder Karte nehmen und Zeug grabbeln oder das an deinen Baum entsprechend halt eben anpflanzen, nach, so wie jeder halt eben lustig ist. Wenn die Ziele da liegen, gerade zu zweit hat es mir direkt so anscheinend weg. Der eine guckt, was der andere macht und versucht dann auch da hinterher zu kommen, das Ziel nochmal ein bisschen zu erreichen. Deswegen bei 2 Leuten ist die Varianz in den Bäumen irgendwie im Endvergleich nicht so heftig gewesen. Ich fand, zu zweit hat es nicht so funktioniert, ist aber schon irgendwie ein ziemlich thematisches Spiel, hast eine halbe Stunde halt eben durchgezockt, bleibt aufgrund der ganzen Kiste bei mir auf jeden Fall in meiner Sammlung drin. Schön Bonsai, Leute. Ja, das war mein Ding, Alter, was wir gezockt haben. Hat uns beiden gut gefallen, aber ist natürlich jetzt kein Ausreißer, wo ich jetzt sagen würde, ey, ihr braucht auf jeden Fall Bonsai. Aber wenn ihr so eine Bonsai vergangen habt wie ich, oder noch ein bisschen mehr vielleicht sogar, dann könnte das richtige Spiel aufgrund des Themas für euch sein. Weil ihr fühlt euch dann wie so kleine Bonsai-Meister.
Wolltest du nicht noch meinen Bug holen für den Weg oder hast du nicht mehr wohl?
Boah, Digga, seit heute habe ich mir eine Idee, die mir im Kopf halt eben rumspukt. Nochmal für ein neues Game, Alter.
Was hat das mit Mindbug zu tun?
Aber Mindbug habe ich mir nicht geholt. Aber weil du Mindbug gerade erwähnst, kam ich jetzt gerade darauf, auf diese Idee.
Okay. Willst du das hier öffentlich erzählen, oder?
Warum essen wir das eigentlich? Jeder kann selber entscheiden. Aber ich habe zuletzt nochmal Zoff im, wie heißt es nochmal hier? Nicht Zoff im Zoo. Wie heißt das nochmal? Beastie Bars quasi gezockt.
Im Urlaub?
Nee, davor. Und das ist halt auch so eher so ein mittelmäßiges Game. Aber ich fühle halt eben dieses Thema total, dass so Tiere sich gegeneinander fetzen. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht kann man ein Tier gegeneinander Fetz-Game machen.
Das ist ein neues Genre, das Tier gegeneinander Fetz-Game.
Willst du noch einen Mindbug haben? Ja klar, will ich immer noch einen Mindbug haben. Willst du das nicht mehr haben? Sorry, jetzt rede ich schon im Podcast mit dem Chat. Was geht? Daniel? Daniel ist komplett verschollen. Ist komplett weg. Er hängt ja irgendwie mit dem Discord ab, aber irgendwie sonst ist er nicht zu sehen, nicht zu hören. Mal keine Ahnung, was mit ihm abgeht. Aber schon übelst lange halt eben. Chris, wo bist du hin? Pipi machen ist okay. Dann erzähle ich einfach nochmal weiter.
Ja, erzähl weiter.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an die kleine Geschichte. Letztes Jahr auf der Messe sind wir angelabert worden, Svenja und ich, und sind eingeladen worden von zwei Hörer, also ein Hörerpärchen, zu dieser Veranstaltung auf irgendeiner Burg oder irgendwie in so einem Burgsaal oder irgendwas war da. Vielleicht könnt ihr euch noch lahm dran erinnern. Das ist auf jeden Fall irgendwann Ende letzten Jahres muss es gewesen sein. Da sind wir nach Aachen gefahren, sind wir zu Sarah gefahren und sind vorher dann bei diesem Ding vorbeigefahren. So. Und lustigerweise hatte ich dann darüber gesprochen, dass ich da hinfuhr im Podcast und dann entpuppte sie sich halt eben, schrieb mir jemand so, fährst du zu dieser Gruppe quasi hin? Und dann hat er mir so Screenshots halt eben geschickt aus so einer WhatsApp-Gruppe, die diese Gruppe quasi da hatte, die diese Veranstaltung dort gemacht haben. Und da hat sie da reingeschrieben, wir haben den Digger und Svenja getroffen und so, und wir haben gefragt, ob die für mich vorbeikommen, wir haben die eingeladen und so, da waren direkt einige so bei, muss das so nach dem Motto und ja, keine Ahnung, ja, meinetwegen, wenn es uns dann Aufmerksamkeit bringt und für unseren Verein was bringt, so, dann soll er halt eben kommen, so nach dem Motto. Habe ich mich natürlich drüber weggebrüllt, dass ich das halt eben so lesen konnte. Dann sind wir natürlich dann dahin gefahren. Warum soll ich dann noch nicht dahin fahren? Weil wir wollten die Leute natürlich aus. Für mich ist das natürlich total spannend. Für die Leute ist muss es ja mega unangenehm sein, wenn du so im Bilde bist halt eben, so dass sie eigentlich von dir nichts so halten und dann auf einmal so auf freundliche Basis dann quasi da ankommen und dich in diesem Verein und so willkommen heißen. Ja, wir dann dahin gefahren. Das war dann die Geschichte, wo ich irgendwas hochgehoben habe. Dann ist mir das. Ach so, das war stimmt, Digga. Das war so ein Spiel. Die hat eine Spieleausleihe. Hatte ich doch auch erzählt, genau das ist da gewesen. So. Da musstest du so schütteln und dann musstest du hören, wie viel da drin sind, so ein Spiel. Und dann fiel mir doch ein so eine Dingen runter und dann ging es auf und dann purzelten aus da diesem Ding diese ganzen Kugeln so in dieses Volk unter diese ganzen Tische, wo die Leute am Spielen waren. Ich war der festen Überzeugung, das hat keiner gesehen. So. Ich habe dann schnell zwei noch so aufgehoben, habe getan, als wären das nur zwei, habe es zugemacht und habe es schnell wieder zurückgetan. Sonst sind da, wo keine Ahnung, es gibt keine sieben mehr, sondern nur zwei Zweier wahrscheinlich in dem Game. Oder ich habe keine Ahnung. Aber es war auch schon echt abgeranzend so. Aber muss man ehrlich sagen, das war natürlich auch nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Aber ich fand, ging besser als jetzt da 1000 Leute zu alarmieren. Ey, guck mal bitte alle unter die Tische und so. Das war dann, ist dann jetzt ab. Muss halt Ersatzteilservice in der Stelle halt eben mal greifen. So. Müsst ihr euch vorstellen. Also. Und dann in dieser WhatsApp-Gruppe schrieb er mir dann wieder, hier, guck mal hier. Waren irgendwelche Leute da, die dann heimlich so Fotos von mir gemacht haben und haben die in die WhatsApp-Gruppe so, er ist jetzt hier, guck mal hier, er ist jetzt da, so bla bla bla, anstatt einfach ein nice mal irgendwie ein Hallo zu sagen, also so komplett auf Creepy-Modus gewesen. Auf jeden Fall hatten die da so einen kleinen ranzigen Brettspiel-Flohmarkt und da haben wir Games gekauft. Und davon habe ich jetzt Games mitgenommen gehabt in den Urlaub. Oh, und wir haben jetzt Kräutergarten haben wir gezockt. Digga.
Klingt sick.
Ultra stumpfes Game. Ich muss einmal kurz meinen Kopfhörer neu einstecken. Ultra sickes Game. Du hast halt eben verschiedene Kräuter in diesem Game und es gibt einen Gemeinschaftsgarten und einen Privatgarten. Du hast ein kleines kleines Schild, da steht Privatgarten drauf, da trennst du quasi den Spielbereich ab. In der Mitte ist der Gemeinschaftsgarten. Und wenn, dann hast du noch vier verschiedene Gefäße vor dir liegen und in diesen Gefäßen kannst du Kräuter eintopfen. Aber in den einen darfst du nur gleiche eintopfen, in den anderen darfst du nur verschiedene Pärchen eintopfen, in den anderen darfst du nur verschiedene eintopfen und in den anderen darfst du nur irgendwelche drei beliebigen eintopfen.
Das ist komplett am Ausrasten.
Ja, gerade. Ja, pass auf.
Wo geht dieses Game her, Alter?
Aber in dieses Glasgefäß, wo du irgendwelche drei einpacken kannst, dann darfst du auch Spezialkräuter reinmachen. Die haben dann so 1, 2, 3 und die geben extra Punkte. Und was weiß ich. Und dann ist da unten wie ein ganz normales Raster. Wenn du es schaffst, 7 verschiedene in dieses eine Gefäß, also das Maximale, kriegst du dafür 20 Punkte, so nach dem Motto. Jetzt, was du immer machst, ist, entweder pflanzt du oder du lässt den Garten wachsen. Wenn du pflanzt, nimmst du dir aus deinem privaten Garten unten so viele Kräuter, wie du willst und so viele aus dem Gemeinschaftsgarten und nimmst sie alle zusammen und pflanzt sie in einen Topf ein. Wenn du wegwachsen lässt, ziehst du eine Karte vom Nachziehstapel, pflanzt entweder die Karte in deinen Privatgarten oder in den Gemeinschaftsgarten, ziehst nochmal eine Karte und tust diese andere Karte einfach dann da respektive woanders hin, wo du gerade nicht reingepflanzt hast. Dann ist der nächste dran. Dann ist es die ganze Zeit das Wett, ach, kann ich nochmal wachsen lassen, Alter, dann wird es noch dicker werden. Oder ernte ich jetzt? Weil der Clou ist, Digga, du kannst für jedes deiner Gefäße nur einmal ernten im Spiel. Das heißt, du kannst nur 4-mal ernten im ganzen Spiel. Das heißt, aber bei 2 Spielen halt eben zu 8. Und das war dann schon ein bisschen stumpf, als es dann vorbei war. Es gibt dann noch so einen Tiebreaker, so ein Kräuterbrötchen, dass man sich noch snibbeln kann. Ich merke, ihr pennt alle schon ein, Leute. Das ist,
nee, alles gut.
Bruder, das ist Kräutergarten.
Könnt ihr mich hören? Hallo?
Yay!
Yay! Daniel ist zurück. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Ich mal, ob ich hier das Bild nochmal einschalten kann für die Leute.
Wir brauchen nur eine Kamera,
Daniel. Blicken halt eben. So, da ist er wieder am Start. Hammer. Ja, Daniel, du hast Bonsai und Kräutergarten verpasst, Bruder. Was ist da los?
Ja, der beste Teil des Abends vorbei, ey.
Scheiße, er leckt mich am Arsch. Aber du hast doch auch was gezockt, oder nicht? Also ich habe mich während des Urlaubs habe ich mich zu einem Kauf anstecken lassen und habe übel dick einmal reingecashed, 115 Euro, weil es mit Rabatt kam. Zu einem Game, da kann Daniel euch vielleicht was zu sagen, weil wir das am Wochenende endlich zocken wollen. Ich weiß nicht, hast du es denn schon gespielt, Daniel?
Nein, ich habe nur die Regeln gelesen.
Erzähl du mal
Obsession,
was
dazu. Ne? Mhm. Ja, aber nein, gezockt habe ich es tatsächlich noch nicht, nee. Warte mal, ich muss mich gerade erstmal wieder hier...
Daniel, du hast aber Nucleum gespielt, oder?
Ja, warte ganz kurz zu Obsession. Ja, war eigentlich auch ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, was mir aber mehrmals empfohlen wurde von Leuten, die bei uns am Tisch saßen und mitgezockt haben und die es auch gekauft haben. Und eigentlich habe ich auch gedacht, boah, das Thema, weiß nicht, englischer Adel und so, interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Aber aufgrund der ganzen Empfehlungen habe ich es dann halt doch mal mitgenommen. Ich habe aber tatsächlich erstmal nur das Grundspiel genommen, ohne die Erweiterung. Und von der Regelerklärung her klingt es auf jeden Fall ziemlich cool, sehr eingängig. Ist, glaube ich, auch relativ schnell erklärt und ist halt übelst thematisch, ne? Weil jeder hat da so seine eigene Adelsfamilie und dann man möchte quasi wieder in der Gesellschaft neu aufsteigen. Man ist so ein bisschen, man ist zwar noch Adel, aber man ist so ein bisschen verarmter Adel, so am Bodensatz der Adelsgesellschaft angekommen und möchte halt wieder aufsteigen. Und wie macht man das am besten? Man muss halt einmal sein Anwesen ausbauen und man muss natürlich Gäste einladen. Und das Anwesen, das baut man halt über so verschiedene Teils aus, die liegen aus, die kann man sich kaufen. Und dann gibt es verschiedene Bereiche. Ob man jetzt den Außenbereich ausbaut, ob man sich irgendwelche neuen Räume da dazu baut. Und dann hat man verschiedene Angestellte und die Angestellten kann man dann halt in diese Räume schicken, da können die dann arbeiten und dementsprechend werden Aktionen ausgelöst. und man hat Handkarten, das sind die, die Gäste, die dann zu Besuch kommen und dann plant man quasi eine Aktion, so man sagt so, okay, ich mache jetzt hier ein Kaffeekränzchen im Garten und lade dazu folgende Gäste ein und die Karten spielt man dann aus und die bringen dann die bringen Ansehen, die bringen Bonus, die bringen irgendwelche Aktionen mit. Man kann auch, es gibt dann auch Gäste, die haben zum Beispiel so eine Fähigkeit, dass die besonders viel tratschen. Und das bedeutet dann immer, dass man sozusagen über die anderen Familien was Schlechtes erzählen kann und kann denen so Siegpunkte klauen. Also es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, um zu interagieren mit den Mitspielern. Man kann den anderen auch irgendwie Bedienstete abwerben. Und also von den Regeln her klingt es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Könnte ich mir witzig vorstellen. Bin ich mal echt gespannt drauf, wie es sich dann wirklich zockt. Und okay, was die Erweiterungen machen, ich glaube, die bringen einfach nur noch zwei.
Eine neue Familie wird noch mit reingebracht, auf jeden Fall.
Genau, weil die Familien, die sind, was heißt die unter. Also, die haben alle eine unterschiedliche Startfähigkeit. Also die eine startet direkt mit ein bisschen Kohle, die andere hat ein bisschen mehr Ansehen, die dritte hat einen
Bediensteten. Die Schwiegermutter muss noch mit
durchziehen
irgendwie, ja.
Und noch eine andere hat direkt eine Familienkarte mehr. Man hat am Anfang irgendwie 4 oder 5 Family Cards auf der Hand und 2 Gäste. Bei den Gästen gibt es dann noch Standardgäste und Premium-Gäste. Die Premium-Gäste sind natürlich, die wollen natürlich auch ein bisschen was präsentiert bekommen. Da muss man erstmal eine bestimmte Kategorie an Ausbauten in seinem Anwesen da haben, bevor die überhaupt zu Besuch kommen. Also das klingt schon alles ziemlich cool thematisch, muss ich sagen. Und auch von den Mechaniken her sehr eingängig. Also könnte wirklich ein cooles Ding sein.
Ich habe mega Bock drauf.
Ja.
So Downton Abbey-mäßig mit uns da einen weg.
Genau, richtig, genau.
Erzähl mir mal lieber was über Nukleum, weil ich da morgen zocken will.
Ich soll dir was über Nukleum erzählen. Ja, Nukleum ist tatsächlich ist nicht das einzige Spiel, was ich bisher von den Messe-Neuheiten gezockt habe. Ich habe Kutner Hora habe ich tatsächlich auch schon gezockt. Aber das schon mal vorweg, Nukleum ist trotzdem bisher das, was mir bisher am besten gefallen hat, obwohl ich, wie gesagt, noch nicht so viel gezockt habe. Vom Thema her ist ein bisschen, wir befinden uns irgendwie in einer utopischen Welt, Industrialisierung, 19. Jahrhundert in Sachsen und in Polen. Da ist das Herz der Industrialisierung sozusagen und da wurde auch das Nutrium entdeckt. Das ist so ein ganz besonderer Rohstoff, der halt Energie liefert und wir sind alle sind wir Wissenschaftler oder, ja, also wir sind auf jeden Fall, wollen halt diese Industrialisierung weiter vorantreiben. Wir wollen forschen und wollen das halt ausbauen. Und auf dem Spielplan sieht man die verschiedenen Regionen in Sachsen und am Rand von Polen. Und in diesen Regionen, in jeder Region gibt es, da gibt es zum Beispiel Kraftwerke in einigen Regionen und Gebäude und unser Ziel ist es halt, diese Gebäude mit Energie zu versorgen. Es gibt einmal öffentliche Gebäude, die liegen von Anfang an schon aus und dann hat jeder aber auf seinem Tableau auch noch eigene Gebäude, die man dann aufs Spielfeld bringt. Die kommen erstmal quasi ohne Energie, also unbeleuchtet aufs Spielfeld und dann versucht man halt diese Regionen miteinander zu verbinden, also die Kraftwerke quasi mit den Gebäuden zu verbinden, um die so mit Energie zu versorgen. Und wenn man die mit Energie versorgt, dann kann man diese Plättchen umdrehen, egal ob es jetzt ein öffentliches Gebäude ist oder ob es ein eigenes Gebäude ist. Und dann bringen die halt erst Siegpunkte und noch zusätzliche Belohnungen, wenn man das geschafft hat. Und da muss man, quasi Strecken bauen von, es gibt auf dem Plan 2 Kohlevorkommen. Da kann man sich entweder die Energie herholen oder man holt aus den Kraftwerken über Uran. Das ist natürlich wesentlich effektiver. Holt man sich diese Energie und versucht so halt, diese Gebäude halt mit Energie zu versorgen. Wie machen wir das? Und das ist eigentlich das Coole bei dem Spiel. Im Grunde gibt es nur drei Aktionen, die man zur Verfügung hat. Man hat so verschiedene Aktionsplättchen vor sich ausliegen. Am Anfang hat jeder nur so einen Grundstock an Aktionsplättchen. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Da sind immer 2 Aktionen drauf, die man machen kann. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und entweder nehme ich eins dieser Plättchen und lege das oben an mein Tableau und führe beide Aktionen, die auf diesem Plättchen sind, führe ich dann aus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kann dieses Plättchen umdrehen und auf dem Spielplan als Bahnstrecke platzieren, um so diese Regionen miteinander zu verbinden. Und auf der Rückseite haben diese Plättchen auch nochmal so eine Farbkodierung, die den jeweiligen Aktionen entsprechen. Und dann versuche ich so auf dem Plan da auch nochmal eine Verbindung herzustellen. Das heißt, diese Regionen auf dem Plan haben auch eine Farbe, blau, orange, was weiß ich. Und wenn die Farben halt matchen, dann kann ich diese Aktion auch nochmal ausführen. Also entweder, wenn sie mit der Region übereinstimmen oder wenn sie mit einem Zugteil übereinstimmen, das bereits auf dem Plan liegt. Das kann ein eigenes von mir sein, das kann auch von einem Mitspieler sein. Dann kann ich diese beiden Aktionen auch nochmal auslösen. Aber dann ist dieses Teil natürlich weg. Das liegt dann auf dem Spielplan. Aber natürlich kann man sich auch neue Aktionsteils kaufen. Und wenn ich die oben an dem Tableau platziere, diese Tableaus, das bestimmt dann auch noch, wie viel Einkommen ich dann bekomme. Also man muss permanent abwägen, was mache ich mit diesen Aktionsteils? Platziere ich die oben auf meinem Tableau und führe so die Aktion aus und steigere letztendlich mein Einkommen? Wenn ich irgendwann passe im Laufe der Runde, bekomme ich dann mein Einkommen. Oder platziere ich sie auf dem Spielplan, aber dann sind sie halt weg. Ne, dann kann ich eventuell muss ich gucken, dass ich mir vorher neue Teils besorgt habe, die ähnliche Aktionen bringen. Und das ist halt immer so ein Taktieren und so ein Abwägen, welche Aktionen mache ich. Ich muss auch immer gucken, okay, was machen die Mitspieler, was für Gebiete wollen die sich gerade schnappen, um da die Verbindungen herzustellen, welches Kraftwerk wollen die sich gerade holen. Kann ich da vielleicht noch zwischengehen, kann ich da auch noch meine Teils platzieren. Und insgesamt geht das Spiel, also es gibt keine feste Rundenanzahl, es gibt 5 oder 6 Siegbedingungen, ich glaube es sind 5 Siegbedingungen und wenn 2 von diesen Bedingungen irgendwann erfüllt sind, also 2 Bedingungen bei 3 oder 4 Spielern, 3 Bedingungen bei 2 Spielern, wenn die irgendwann erfüllt sind, ist das Spiel vorbei. So, gleichzeitig kann ich dann aber auch noch Forschungen betreiben. Man hat noch an der Seite von seinem Tableau hat man auch noch Forschungen, die man durchführen kann, um sich da auch noch zusätzliche weitere Aktionen freizuschalten. Also es ist unglaublich krass, was man alles in diesem Spiel machen kann. Das war zumindest für mich auch ein so ein Game, wo du am Anfang sitzt und denkst, okay, die Regeln habe ich verstanden. Aber was mache ich jetzt? Also nicht, weil man es nicht weiß, sondern weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und du denkst, okay, was ist jetzt sinnvoll? Es gibt so viele coole Sachen, die ich machen kann. Was mache ich jetzt als erstes irgendwie? Ne? Und was mache ich mit meinen Teils? Lege ich es oben hin? Bringe ich es auf den Spielplan? Baue ich die Zugstrecke aus? Oder, liegt gerade eine gute Verbindung. Gönnt der Chris sich die gleich, dann ist er weg, dann kann ich meinen Teil da nicht mehr platzieren. Dann hat er sich da eine fette Strecke aufgebaut. Dann kann man noch Minen auf dem Plan platzieren, um sich Uran abzubauen. Dann kann man Turbinen noch bauen an die Kraftwerke, um den Energieoutput noch zu erhöhen, weil die Gebäude haben natürlich auch verschiedene Kategorien, die werden auch immer stärker. Es gibt halt Gebäude, die brauchen nur wenig Energie, die bringen natürlich auch weniger Siegpunkte, weniger Bonus. Und es gibt Gebäude, die brauchen halt richtig viel Energie. Die kann man schon fast ohne Uran gar nicht mit Energie versorgen, weil Kohle wird im Laufe des Spiels auch immer teurer. Am Anfang ist sie noch relativ billig, aber diese Kohlevorkommen, wenn die irgendwann erschöpft sind, dann wird Kohle halt auch immer teurer. Also, ey, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten und Wege in diesem Spiel. Also, ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, das ist auch wieder so ein Ding, wo du dann sitzt und du denkst so, boah, wenn der jetzt gleich dieses Teil da hinlegt, wo ich das jetzt gerade hinlegen möchte, wo ich gerade meine Mega-Connection geplant habe, um irgendwie zu der Mine zu kommen oder zu dem Kraftwerk zu gelangen und, boah, mache ich jetzt das oder mache ich doch das oder, also, keine Ahnung. Also, ich fand es wirklich richtig, richtig fett, muss ich sagen.
Ja, klingt geil. Ich habe Bock drauf. Ich bin gespannt. Ich werde es morgen zocken, dann kann ich da was zu sagen.
Also ich würde mich jetzt eigentlich echt wundern, wenn es dir nicht gefällt. Klar, das Thema ist ein bisschen aufgesetzt, klar, aber es passt trotzdem alles. Ne? Also du baust die Strecken auf, du versuchst die Gebäude mit Energie zu versorgen.
So ein bisschen der Wasserkrafteffekt auch, oder
was? Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein Wasserkrafteffekt. Ne? Du hast die ganze Zeit Angst, dass dir irgendjemand was wegnimmt, dass du die Aktionen, die du dir jetzt so schön überlegt hast, dass du die nicht machen kannst. Und du musst halt immer abwägen. Es gibt auch noch so eine, also wenn du so Siegpunkte bekommst, oder ich glaube Milestones heißen die da, dann sammelst du quasi so Plättchen. Und wenn du dann passt irgendwann, dann kannst du diese Milestones einlösen und kannst dann auf so einer Skala so einen Marker platzieren, was am Ende einmal noch mal richtig fett Siegpunkte bringt. Das sind so verschiedene Bedingungen, was am Ende noch mal Siegpunkte bringt. Und die schalten dieses Nukleum frei. Das sind so Marker, die man dann auf ein Kraftwerk platzieren kann. Und erst dann ist dieses Kraftwerk quasi in Betrieb. Aber diese Milestone-Leiste, die ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Und du darfst in jedem Bereich nur einen von deinen Markern haben. Ne? Das heißt, hast du jetzt in der ersten Runde 8 Punkte gemacht und die Skala geht irgendwie von 6 bis 10, so, dann hast du deinen Marker da platziert, dann musst du aber gucken, dass du in der nächsten Runde auf jeden Fall mehr Milestone sammelst. Der Great Western Trail-Effekt. Weil sonst kannst du halt keinen Marker mehr platzieren, entweder du platzierst ihn dann da drunter, das ist natürlich ein bisschen low, ne, du guckst dann halt immer, okay, wie komme ich jetzt auch noch an mehr Punkte, damit ich, wenn ich jetzt passe, dann auch noch einen Marker auf dieser Leiste da platzieren kann. Also keine Ahnung, da gibt es doch, also das sind wirklich so viele Elemente und im Endeffekt hast du wirklich nur die Auswahl aus 3 Aktionsmöglichkeiten. Entweder du nimmst ein Aktionsteil und platzierst es oben auf deinem Board oder du legst es als Zugverbindung aufs Brett oder du passt. Das sind die 3 Möglichkeiten, die du hast. Aber was sich daraus dann an Fülle an Möglichkeiten ergibt, ich find's geisteskrank, ich find's geil.
Ja, mach ich echt Bock drauf.
Ja, freut mich. Korrekt. Ja, wer will als nächstes?
Ja, komm, ja, du, keiner Chris, will hau doch mal einen raus, ja, Digga. Du hast ja noch Games auf Patte, ey, hier, yo, auf Lager.
Ich versuche mich auch mal ein bisschen kürzer zu fassen als Daniel.
Entschuldigung.
Alles gut.
Ist das Spiel denn wenigstens genauso gut jetzt wie das, was der Daniel jetzt gepitcht hat, oder ist nicht so geistgame?
Auch geisteskrank, also finde ich zumindest. Okay. Ich habe Apiary gespielt, auch an einem Abend, wo wir auch hier Robot Quest Arena gespielt haben. Weil eine Freundin von mir ist auch irgendwie Imkerin und dann dachte ich mir, komm, was trifft sich denn besser als ein Spiel mit Bienenthema? Für alle Leute, die Apiary oder Apiary nicht kennen, Stormmire Games. Thematisch gesehen.
Hast du auch Freunde, die Metzger sind?
Ja, habe ich auch. Und auf jeden Fall, sag schnell, sind wir thematisch, die Welt, es sind keine Menschen mehr drauf, ne? Also man weiß nicht genau warum. Aber es gibt keine Menschen mehr. Und irgendwie haben die Bienen es geschafft zu überleben und sich irgendwie zu entwickeln und sind irgendwie hyperintelligent geworden. Und die Bienen besiedeln dann auch den Weltraum. Und es geht dann quasi einfach sozusagen dann darum, die im Weltraum einen Bienenstock aufzubauen. Das funktioniert dann aber so, du hast halt deine Kolonie und kannst dann auf deiner Kolonie verschiedene Hex-Tiles placen. Es gibt halt in dem Spiel 3 verschiedene Kategorien von, oder eine 4 sogar, von verschiedenen Arten an Tiles, die du dir kaufen kannst. Welche, die dir irgendwas fürs Endgame-Scoring bringen, welche, die dir eine neue Aktion bringen, welche, wo du was lagern kannst und so weiter. Und im Endeffekt hatte das Ganze, dieses Bauen und Sachen triggern, und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das bei mir so ein bisschen Whistle Mountain Flavor ausgelöst. Ist natürlich nicht so geisteskrank von den Aktionen und Arten, wie du das dann halt so triggerst, aber irgendwie hatte ich so einen kleinen Whistle Mountain-Effekt auf jeden Fall. Was mir war am besten Whistle Mountain-Effekt. Was mir war so ein bisschen richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, ist das Einsetzen der Worker. Und zwar ist es halt ein klassisches Worker-Einsatz-Game, also Worker-Placement. Ihr könnt euch vorstellen, eure Bienen sind wie ein Würfel. Die haben aber trotzdem links einen Kopf und rechts das Schwänzchen, aber der Körper ist quasi ein Würfel. Und von Zahl 1, 2, 3, 4. So. Und je nachdem, welche Aktion ihr macht, es gibt halt verschiedene Aktionen auf dem Feld, könnt ihr die dementsprechend so stark machen, wie stark euer Worker ist. Ein Zweier-Worker kann die Aktion in einer Zweier-Stärke machen und so weiter. Gleichzeitig blockierst du aber gar kein Feld komplett. Jeder kann jedes Feld benutzen. Und wenn einer das Feld benutzt, wo du draufstehst, wirst du einfach rausgebumpt. Und wenn du dich rausbumpst, kannst du dann immer entscheiden, ob du den Worker irgendwie dann irgendwie zurücknimmst in deinen Turn. Also in deinen aktiven Peil, musst dann aber dann einen hochdrehen oder nee, du packst ihn quasi zum Ruhen weg. Wenn du den zum Ruhen wegpackst, kannst du dir quasi, wenn du alle deine Worker zurückholst, dann produziert der auch Ressourcen, weil am Ende ist es immer so, du kannst entweder einen Worker einsetzen oder wenn du nichts machen kannst, kannst du alle deine Worker zurückholen und dann produzieren die aber auch alle nochmal Ressourcen von deinen Werkstätten sozusagen. Und ja, ey, was soll ich sagen? Es ist halt immer super geil, wie du deinen Bienenstock aufbaust und verschiedene Teils, versuchst da irgendwie geile Synergien zu zünden. Musst die ganze Zeit gucken, dass deine Worker, sobald die von der 4 hochgedreht werden müssten, dann gehen die quasi in die Hibernation und gehen quasi in so einen Schlaf. Das heißt, dann ist der Worker weg. Dann musst du erstmal gucken, dass du ein bisschen neue Worker gekauft hast. Und das sind so viele kluge, smarte Mechaniken. Und das ist mal so ein Worker-Placement-Game oder so ein Euro-Game, was recht überschaubar von den Regeln ist. Dass es eher so ein Kennerspiel ist, was aber gefühlt so viele Ebenen hat und so viel Varianz durch die verschiedenen Teils und durch die ganzen verschiedenen Startvölker. Und vor allen Dingen thematisch, Alter, es ist ein richtig, richtig, richtig bombengutes Game. Ich kann natürlich, ihr kennt das ja, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es in den nächsten Partien sein wird, das ist natürlich hier meistens immer erst ein Ersteindruck, aber Apiary fand ich wirklich geisteskrank gut, hat auch jedem richtig geil gefallen und das ist so ein Ding, man spricht natürlich hier keine Kaufempfehlungen so meistens aus, aber ich sag, wenn ihr euch Apiary snackt, macht da größten, also bin ich fast sicher, macht da nichts falsch. Also Apiary ist sehr, 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 sehr gut.
Ist aber Stonemaier Games, ist das, oder?
Genau.
Aber gab es doch schon mal so eine Kaufempfehlung von Stonemaier Games.
Ja, das war so ein Ding, das fand ich ganz geil, aber dann kam mit hier, dann gehst du auf der Leiste und machst nix und dann gehst du auf der anderen Leiste und machst auch nix und was soll ich dir sagen? Aber ey, das war halt nicht im Space, das war halt, ne? Aber Apiary ist in Space. Ich bin einfach. Danach habe ich ein Game gezockt, was ich genauso geil fand, gefühlt, ey, was halt irgendwie auch so die richtigen Dinger bei mir getriggert hat. Und zwar habe ich zu zweit mit Ulle zu Hause bei ihr, haben wir Evenfall gespielt. Das Evenfall war ja so ein Blindkaufding, weil ich einfach gesehen habe, DLP-Games, meistens so, ja, es ist nicht so zwingend auf den ersten Blick der Verlag, wo die Spiele mir ins Auge springen, aber war gefühlt für DLP-Games auffällig von der Optik her, weil es echt schön war. Und thematisch sind wir dann irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie so Hexen, irgendwie Königreiche, Machtvakuum, ich habe den Klappentext nicht mehr so ganz im Kopf. Was ich aber sagen kann, ist es mechanisch gesehen, hat das, glaube ich, relativ viel so von Richtung 51st State Master Set so ein bisschen. Ihr habt so euer Tableau, wo ihr quasi drumherum auch eine Karten-Engine aufbauen wollt. Und ihr habt verschiedene Karten auf der Hand und je nachdem, wo ihr die reinspielt, was ihr damit macht, haben die halt andere Effekte. So, du kannst irgendwie eine Karte irgendwie so spielen, dass die nur unten aus deinem Board rausguckt, dann hat die so einen Endscoring-Effekt. Du kannst die Karte irgendwie oben reinspielen, dass die dir irgendwie einen Produktionseffekt hat, aber du kannst die Karten auch oben rechts in deine Leiste reinspielen. Und da ist es halt ganz interessant, die rechte Leiste auf deinem Tableau hat zwei verschiedene Ebenen. So, und du kannst da ganz normal Karten reinspielen oben rechts und kannst dann, wenn das Aktionskarten sind, auch die Aktionen ausführen und wenn das andere Sachen sind, dann triggern die auch alle. Aber erst, wenn du die durch einen anderen Effekt nach unten schiebst, die Karte, dann bringt die dir auch am Ende Siegpunkte. Und ich weiß, also es hat super wenig Regeln, aber ey, Alter, das ist, du hast Combo, Combo, Combo. Du machst Zins die Karte, dann dadurch kannst du dann da einen runterschieben. Aber du hast die Karte, dass immer, wenn du einen runterschiebst, kannst du einen Siegpunkt bekommen. Da vorne hast du aber die Karte, dass immer, wenn du einen Siegpunkt bekommst, kannst du dir auch eine Ressource nehmen. Und also du kannst ja einfach so geile Kettenzüge aufbauen, dass ich auch sagen, Alter, Evenfall, was die Optik angeht, was halt das Gameplay angeht, hat bei mir auch geisteskrank gezündet. Das ist auch so ein Ding, wo ich jedem sagen würde, ey, Evenfall ist ein Ding, das könnte sehr, sehr, sehr vielen Leuten gefallen. Also von daher, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sieht auf jeden Fall nice aus, Digga. Aber ja, ist auch ein Zaubererspiel, ne? Auch so, ne, Digga, oder?
Ja, ich
da gibt's das Ding, also, ist halt, da gibt's nur einen für dich.
Ja, das ist, ja, genau, es gibt wirklich nur einen. Aber da muss man der ist ja keine Hexe. Halt genau, ja, genau, genau. Für mich ist es aber eher so aus dem Bauch heraus ein Zwei-Personen-Spiel, obwohl ich mit dem Instagram-Kanal hier Brettspielfieber. Ne, wie? Boah, Digga, warte mal, bevor ich jetzt irgendwie eine Scheiße
mache. Brettspielfieber im Sam.
Ich glaube, das war mit Brettspielfieber. Ja, genau. Mit ihm habe ich darüber geschrieben. Und er hat es halt zu dritt gezockt und fand es halt super geil. Aber ich denke mir halt, das ist ein klassisches Spiel, weil du nicht so viel direkte Interaktion hast. Du hast zwar so ein paar kleinen Kampfmechanismus, dies, das, aber das bringt mir nicht so viel Interaktion, dass ich dann sage, ey, mehr Spieler würden das deutlich aufwerten, weil ich das Gefühl habe, dass jeder weitere Spieler einfach nur mehr Game-Time reinbringt. Aber ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann habe ich noch einen Prototypen gezockt und ein Kickstarter-Ding gezockt und ein, ich starte mal direkt rein, wenn ich schon mal gerade im Flow bin. Ich habe, was ich mir eigentlich erst gar nicht holen wollte, aber irgendwie, dann habe ich es dann doch mitgenommen. Habe ich mir Deep Rock Galactic mitgenommen.
Hast du gespielt jetzt auch?
Habe ich gespielt gestern und beim Lesen ist mir schon aufgefallen, er ist schon sehr seicht. Das ist schon wirklich sehr seicht. Irgendwie, ich dachte mir so, ich bin ja generell, und ich sag jetzt mal grob, das ist mal grob Dungeon-Crawlig und das ist ja eigentlich so ein Game Mechanik, die mir meistens nicht so zusagt, in ganz wenig Ausnahmen. Aber irgendwie dachte ich mir, ey, komm, das ist so ein Teil ohne Story, das sind One-Shots, du kannst super easy zocken. Für alle, die Deep Rock Collecting nicht kennen, das ist eine digitale IP von einem Koop-Loot-Shooter. Ihr seid Zwerge, die für so eine Mining-Company arbeiten. Die werdet dann immer auf so einen Planeten runtergeschossen und müsst dann da für euren Boss irgendwie Diamanten und Gold und andere Ressourcen raus extrahieren und dann irgendwann wieder abhauen von dem Planeten. Das ist jetzt halt einmal die Brettspielumsetzung. Und von den Materialien her und von der Optik her kann ich schon mal sagen, es ist alles top-notch optisch. Das Regelbuch ist auch richtig gut geschrieben, muss ich sagen. Fand ich auch richtig gut zu lesen. Das Einzige, also es ist theoretisch perfekt geschrieben, aber es fehlt so eine gewisse Errata oder irgendwie so ein gewisser Leitfaden, weil das ist nicht so einfach, wenn du gewisse Fragen hast, direkt dann beim Durchblättern diese Stellen wieder zu finden. Also beim ersten Durchlesen lässt es wenig Fragen offen, aber wenn dann doch Fragen kommen, musst du irgendwie, ist das nicht so geil strukturiert, dass du es dann auf Anhieb findest. Aber im Endeffekt, wir haben zu zweit gezockt, dann hat jeder zwei Zwerge genommen, jeder hat so eine Spezialfähigkeit, der andere kann so Ziplines über Schluchten schießen, der andere kann Portale bauen, der eine kann einen Mech aufstellen, der andere kann durch Wände durchrennen und die wegballern und es gibt da verschiedene Mechanismen so. Im Endeffekt ist das Coole, du kannst wirklich durch jede Wand dich durchgraben, du hast dann so ein Höhlensystem und kannst dann da frei bewegen und entweder benutzt du dann zum Beispiel irgendwelche Gadgets, um über die Schluchten zu kommen, oder du kannst dich aber auch einfach durch die Wände drumherum graben. Und das ist eigentlich ganz easy, wenn du dran bist, hast du drei Aktionen. Klassisch Dungeon Crawl, entweder läufst du drei Felder oder du machst einen Angriff oder du kannst mit der Spitzhacke irgendwelche Sachen rausgraben oder. Und am Ende, wenn du dran bist, ziehst du dann immer so eine Eventkarte und dann steht dann immer, wie der Schwarm reagiert, was passiert, ob welche Monster sich bewegen und was triggert und gibt verschiedenste Arten von Spinnen bis irgendwelche Säurespucker und Netzspucker und Fliegende und. Muss aber auch sagen, mechanisch gesehen, das klappt super gut. Es ist relativ rund. Und ich verstehe, warum viele Leute das Spiel mögen würden. Ich kann auch wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nichts Negatives sagen. Es ist eine rundum positive Erfahrung gewesen. Aber egal, ob es ein Selchuk gewesen wäre oder ob es ein Digger gewesen wäre oder ob es ein Daniel gewesen wäre, Ich glaube, wir hätten alle das gesagt, was wir so gefühlt. Vielleicht war es ein bisschen auch der Everdell-Effekt. Nicht Everdell-Effekt, der Dwellings of Eldervale-Effekt. irgendwie, es ist so ein Ding, was irgendwie relativ rund ist, aber irgendwie hat es am Ende. Das ist wie Essen, wenn ihr esst, aber nicht satt werdet davon. Ich kann nichts Negatives sagen, aber irgendwie ist es zu seicht. Du hast dann da, unsere Mission war es da so drei so Blumen rauszuholen. Die lagen unter so Fragezeichenplättchen. Das heißt, du musst erstmal überall hin, um erstmal zu gucken, wo sind die überhaupt. Und da musstest du noch insgesamt 6 von diesen grünen Ressourcen aus der Wand kloppen. Und die, du siehst dann quasi auf der Karte schon, wo sind die in der Wand. Ey, ja, und dann war es dann irgendwie einfach, ja komm, verteilen wir uns. Jeder rennt so grob da ein bisschen hin, wo wir die Diamanten haben, stellt sich dann vor die Wand, würfelst ein paar Mal den Spitzhackenwürfel, bis du die Spitzhacke würfelst, dann hast du den Diamanten und dann rennst du wieder zurück schnell ins Schiff. Klar, war jetzt nur die erste Mission.
Die wird dann nur gezeigt und die erste ist doch immer nur, um die Regeln zu zeigen.
Ja, aber trotzdem, weißt du, trotzdem hast du bei manchen ersten Missionen so einen Bauchkribbeln, wo du denkst, boah, ey, er zündet und ich glaube, da wartet noch richtig Dickes, da warten noch die dicken Monster, bla bla bla. Im Endeffekt spielst du aber direkt mit dem kompletten Game-Material. Es wurden bei der ersten Mission nur 2 Event-Karten rausgenommen und es gibt so 2 von, es gibt mehrere auch richtig fette Monster und bei diesem Event-Kartenstapel, der war wirklich, Alter, keine Ahnung, lass mal jetzt beispielsweise 100 Karten drin sein, aus dem Bauch heraus. Du musstest aber nur 2 Karten da rausnehmen, dass dann diese beiden Monster nicht aufs Feld kommen. Das heißt, theoretisch gesehen hast du von dem Monster-Deck direkt Punkt 1 alles drin. Was bei den kommenden Missionen ist, ist vielleicht einfach ein bisschen schwerer, Missionsziele zu erreichen. Du brauchst ein paar mehr Ressourcen, du brauchst ein paar andere Ressourcen. Im Endeffekt ist es aber immer gleich, Alter. Du hast ein paar Felder, du musst dich dann vielleicht auch durch ein paar Wände bohren, um neue Höhlen aufzudecken. Es wird aber jedes Mal das Gleiche sein. Es kommen die ganze Zeit scheiße viele Monster. Du musst die ganze Zeit.
Ja, es wird in Zombie-Zeit.
Also es wird so. Ja, genau. Es ist 1:1. Es ist Zombie-Zeit mit Zwergen in einer Mine. Du hast auch keinen Verteidigungsmechanismus. Du kannst nicht grob wie bei ganz vielen anderen coolen Dungeon-Crawler-Elementen die super geile Rüstungsteile finden und dann kriegst du da den geilen Helm und kriegst da dies. Nee, das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst deine Spezialwaffe, deine Sekundärwaffe kannst du irgendwie überladen. Wenn du ein Gold und noch was ausgibst, dann drehst du die quasi auf die andere Seite, macht die ein bisschen mehr Power. Und kannst dann an Item-Stacks kannst du eigentlich größtenteils nur so Wurfsachen finden. Dann sind es einfach verschiedene Granaten. Und du hast noch ein Deck, das ist dann sowieso spontan Zauber, die du zünden kannst, jederzeit.
Ich hatte mich vorgestern so weggebrüllt, das ist wie, da wurde ich noch gefragt, so wie, Digga, was hältst du eigentlich von Too Many Bones? Habe ich ja gesagt, ja, Digga, Alter, dieses geil, ich habe jetzt einen Loot, ich habe hier eine Lootkiste und die mache ich jetzt im Laufe der nächsten 3 Runden, versuche ich die jetzt aufzumachen und zu entsperren über dieses Entsperrungsdingens. Nur wie, was muss man da noch würfeln? Da muss man da so verschiedene Sachen würfeln.
Ja, du hast so verschiedene Würfel und dann musst du die Schlösser halt knacken, genau.
Genau. Ja. Und dann in der dritten Runde schaffst du es, dann drehst du es um und denkst, Alter, ein verfickter Trank. Wollt ihr mich verarschen? Digga, das ist bei Too Many Bones so, Digga. Es ist kein einziges vernünftiges Loot-Item dabei. Nur verfickte Tränke und verfickte Schriftrollen, die man aus diesem Deck dann daraus zieht. Der schäbigste Loot vom schäbigen Loot, wo man in sämtlichen Online-RPGs, die man so zockt, die ganzen Schriftrollen, die ganzen Tränke, das benutzt man im Kampf nie. Das sammelt man einfach so auf, weil das benutze ich irgendwann mal, wenn ich es richtig urgent brauche. Und im Endeffekt das Spiel beendet, Alter, ja nichts auch, konsumiert.
Deswegen musst du ja auch die Edel-Loot-Karten haben und nicht die Standard-Loot-Karten.
Oh Mann. Ja, aber Winter, wie gesagt, Deep Rock Galactic, wirklich, ich kann jetzt nicht einen einzigen Punkt sagen, was das falsch macht. Ich kann halt nur sagen, wir 4 hier und jeder einzelne von uns auch auf einem anderen Grund, aber wir sind alle nicht die Zielgruppe und wir würden damit alle einmal Spaß haben und dann nie wieder.
Aber dafür ist es mir dann auch zu teuer.
Ey, genau, viel zu teuer. Deswegen, es ist gerade auch im Sekundärmarkt auch gefragt. Meins zieht auf jeden Fall sofort aus. Mhm. Entweder Verkauf oder Tausch. Ich bin da auch offen. Ich habe es auch direkt schon bei eBay reingepackt. Obwohl ich tatsächlich sogar jetzt heute im Laufe des Tages mal wieder überlegen, weil, ja komm, eigentlich war es doch gar nicht so verkehrt, behalt's doch. Aber dann denke ich mir, nee, ich bin realistisch.
Du wirst es
nicht ich würde es nicht mehr auf den Tisch bringen. Genau. Was ich halt cool fand, ist, dass es so überschaubar und cool von den Regeln her, dass ich es, glaube ich, auch in 2 Monaten noch auf den Tisch bringen könnte, ohne die Regeln nachzuschlagen. Weißt du, das ist manchmal ganz angenehm. Aber kann dann auch wiederum dazu führen, dass Spiele, wenn wir sie spielen, ja, einfach zu wenig sind. Ja, und über den Prototypen rede ich gleich. Ihr habt ja auch noch ein bisschen was auf der Agenda.
Ja, gut, Chris. Danke für deine kurze und zusammengefasste Berichterstattung über deine Gerne. Spiele.
War es jetzt kürzer als Daniel überhaupt? Ich glaube,
nein. Ich habe aber auch über 2 Spiele geredet.
Ja, stimmt. Du hast zweimal Daniel übertrumpft.
Du hast über das schlechtere Spiel mehr geredet als über das gute Spiel.
Über 3 Spiele sogar geredet, nicht über 2.
Mach also, weiter. Bei mir ist auf jeden Fall ein Kickstarter angekommen, den ich mal gebacken hatte. Ich glaube, da seid ihr ja alle nicht reingegangen, oder? In Age of Comics.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe bei Instagram bei dir gesehen. Oh Mann, Alter, was ist das?
Nein, ihr seid alle nicht reingegangen. Was okay.
Für eine Augenweide, dieses
Spiel. Das Game ist wirklich, also man muss echt sagen, ist von Lirius Game. Lirius Game ist ein italienischer Verlag, der, glaube ich, jetzt sein Erstlingswerk rausgehauen hat. Und ich muss sagen, die sind direkt mit einer fucking Thematikbombe in den Markt gestartet. Aber ich will jetzt schon mal vorweg ganz kurz 1-2 Negativpunkte nennen, die mir Chris jetzt gerade noch mal so schön aufgedröselt hat. Fand ich gerade richtig gut, weil Chris hat gerade Sachen genannt, die ich bei dem Spiel auch entdeckt habe. Und zwar erstmal bei der Anleitung. Die Anleitung ist halt Kickstarter-mäßig so geschrieben, dass du weißt, da ist jetzt kein Verlag dahinter, der da schon Erfahrung hat. Dadurch ist es schwierig, da irgendwie Sachen nachzublättern. Das heißt, du musst wirklich immer wieder gefühlt über das ganze Regelwerk nochmal drüber durchlesen, bis du den Punkt findest, wo diese Information steht. Aber es ist ein sehr seichtes Spiel. Also wir sind da wirklich im ganz, ganz seichten Kennerbereich. Trotzdem sind die Entscheidungen in dem Spiel sehr mangelig und hart. Und bei mangelnden Spielen ist es ja meistens so, dass wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, denkst du dir, oh fuck, Alter, wie soll ich das jetzt irgendwie noch in irgendwas Produktives umschwenken? Aber mal kurz zum Thema. Wir sind ein Comicverlag, jeder spielt einen Comicverlag. So in den, laut Regelheft ist es irgendwie 1938 bis Anfang der 50er. Und so ist das Spiel auch gestaltet. Es ist sehr oldschoolig. Du versuchst halt, Comics auf den Markt zu bringen und versuchst, Fans zu generieren mit diesen Comics. Und versuchst sogar eventuell durch nochmal eine andere Aktion Hype zu generieren, bevor du den Comic auf den Markt bringst, um noch mehr Fans sozusagen zu generieren und die Charts komplett zu stürmen. Dazu haben wir Karten. Karten sind halt unter anderem Comics und auch Artists und Writer. Du brauchst immer ein Set aus Artist, Writer und Comic, dann hast du sozusagen die Möglichkeit, diesen Comic zu verlegen. Und ist ein Worker-Placement-Spiel, geht über 5 Runden und was du da machst ist, du kannst, ich erkläre mal so ein bisschen die Felder, was du da machen kannst und die passen thematisch immer so easy, geil rein, dass du immer alles verstehst. Du hast zum Beispiel so ein Worker-Feld, da heißt es einfach nur Hire. Also das Spiel ist relativ sprachneutral, aber alles, was auf dem Board steht, ist Englisch. Anleitung gibt's aber auf Deutsch, muss man sich aber per PDF irgendwo printen lassen. Geht aber easy klar so. Du kannst Personal hiren, beziehungsweise Personal einstellen. Dann kannst du dir halt einen Writer und einen Artist aus der Auslage nehmen. Die haben wiederum genre-spezifische Farben. Das heißt, du hast 6 verschiedene Genre. Du hast hier so Western-Comics, dann hast du so Love-Stories, dann hast du Horror-Comics, dann hast du Science-Fiction-Comics, Action-Comics und so Krimis. Und je nachdem, welche Genre du haben willst, hast du auch verschiedene Writer und verschiedene Artists, die diese Genre sozusagen vertreten. Und je nachdem, wenn dein Set gut zusammenpasst und die Farben passen gut zusammen, das heißt, du bedienst das Genre mit allen Facetten sozusagen, mit Writer, mit Artist und dem Comic, dann generiert dein Comic automatisch mehr Fans und kann dadurch auch später, wenn nach der Runde die Runde vorbei ist, mehr Geld sozusagen produzieren. Und das wiederum kann dich dann wieder weiterbringen. In der nächsten Runde mit mehr Geld kannst du dir wiederum Sachen leisten, wie zum Beispiel ein neues Printing starten von einem neuen Comic und so weiter und so fort. Also kannst du auf jeden Fall Writer und Artists hiren. Dann kannst du da in Development Geld reinstecken, beziehungsweise nicht Geld reinstecken, aber Development sozusagen starten. Development ist einfach nur, zieh dir einen Comic aus der Auslage. Ziehst dir einfach einen Comic aus der Auslage. Die Comics sind so gestaltet, dass du immer ein Fansymbol hast. Du hast also sozusagen, jeder Comic bringt dir einen Fan, wenn du den auf den Markt bringst. Und nebendran hast du aber nochmal ein Special Loot. Das heißt, der eine Comic bringt dir plus ein Fan mehr. Der andere Comic bringt dir vielleicht eventuell nochmal extra Einnahmen. Und so weiter und so fort. Du hast sozusagen, bei jedem Comic hast du so ein Special Loot, den du nochmal looten kannst. Aber ja, an sich war es auch schon. Das heißt, du holst einfach einen Comic, du hast deine Artist, fertig. Könntest du jetzt einen Comic machen. Aber damit du einen Original auf den Markt bringen kannst, brauchst du auch Ideen. Deswegen gehst du auf den Ideenpool und versuchst dir sozusagen Ideentoken zu holen. Denn du brauchst für ein Genre immer zwei passende Ideen, um dieses Genre auch zu drucken. Jetzt kommen wir zum Drucken. Denn du kannst, wenn du Ideen hast, du hast Personal und du hast sozusagen Development, du hast den Comic sozusagen entwickelt. Jetzt kannst du ins Drucken gehen und jetzt hast du die Möglichkeit, einen originalen Comic zu drucken. Das heißt, du zahlst das Geld dafür. Das heißt, Geld ist dann die Stärke von deinem Personal, das du zahlen musst. Und dann hast du den Comic selber und dann hast du Ideen. Die Ideen packst du drauf, das Geld packst du drauf und kannst jetzt den Comic in deine Auslage, in dein Tableau reinslotten. Bist du der Erste, der dieses Genre gedruckt hat, kannst du dir so Mastery-Token nehmen. Das kann man sich so vorstellen wie bei vielen anderen Spielen. Wenn du der Erste bist, der irgendwas hat, kannst du dir einen Token nehmen, der bringt dir am Ende vom Spiel Siegpunkte. Aber ist im weiteren Spielverlauf einer, der mehr von dem Genre gedruckt hat, nimmt er dir das natürlich weg. Das heißt, der Mastery-Token ist so ein Wandertoken. Und davon gibt es dann für jedes Genre gibt's dann ein eigenes Mastery-Token. Jetzt geht's weiter. Kannst du dir über ein einfaches Feld, Einsatzfeld, kannst du einfach deinen Redakteur reinballern, kannst du Geld einnehmen, fertig. Und dann gibt es nochmal eine separate Sektion, die heißt einfach nur die Manhattan-Karte und da ist ein Handelsvertreter unterwegs. Und das ist auch schön gestaltet, weil da sieht man halt so einen kleinen Schuppen, so einen Kiosk und die Handelsvertreter sind dann halt unterwegs und erforschen den Markt sozusagen. Und da sind Plättchen drauf. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Orléans so, dass du da so ein extra Feld hast und da läufst du dann da rum und sammelst dann dort sozusagen Plättchen ein. Diese Plättchen drehst du um und da ist dann ein Auftrag drin und der Auftrag sagt dir, wie stark muss dein Comic sein? Das heißt, wie stark muss der Artist und der Writer sein, damit du diesen Auftrag erfüllen kannst und dann dadurch neue Fans generierst für diesen Comic. Und der dann sozusagen in den Charts wieder weiter nach oben steigt. Und das ist ganz cool gemacht, weil du bist mit diesem Handelsvertreter unterwegs und kannst halt zu Fuß laufen. Zu Fuß heißt, du läufst ein Feld. Kannst aber auch ein Taxi nehmen. Das heißt, du kannst Geld dafür bezahlen und kannst mehrere Felder laufen. Und je nachdem, wo du landest, kannst du dir um dich herum dann eben diese Aufträge einsammeln. Die Aufträge musst du aber nicht instant erfüllen, weil es kann auch sein, dass du später erst den Comic druckst, den du da als Auftrag genommen hast. Erfüllst du den Auftrag später. Hast du den Comic schon gedruckt? Hast du den Auftrag, in dem du den eingesammelt hast, schon erfüllt? Also wirklich eine coole, simple Aktion, dass du einfach sagen kannst, du hast schon was. Du hast schon was gedruckt, auch wenn die anderen mehr gedruckt haben. Du hast schon was gedruckt und kannst dir dementsprechend die Aufträge holen, die dazu passen. Fand ich auch ganz cool gemacht. Und auf deinem Tableau selbst wiederum hast du dann durch die Slots, die du da, wo du deine Comics sozusagen einsortierst, kannst du dir extra Bonusaktionen freischalten. Das sind 3 Cubes insgesamt. Und diese 3 Cubes kannst du auf diese Standardaktion drauf slotten. Die sind dann unten drunter. Also Bonusaktion unten drunter. Und ab dem Zeitpunkt, wenn du diesen Cube da unten mit drin hast, aktivierst du sozusagen zu der Standardaktion noch die Bonusaktion. Und die sind halt auch wieder thematisch irgendwie cool gemacht, weil Beispiel jetzt, machst Printing. Printest du einen Comic, hast du die Bonusaktion, also den Bonus-Cube mit drin, schaltest du damit gleich die Qualität nach oben. Das heißt, dein Comic wird von der Druckqualität besser, bekommst du nochmal extra Siegpunkte. Bist du irgendwie, keine Ahnung, hast du dein Cube bei Ideas drin, kannst du dir nochmal die Ideas auf deine Comics sozusagen umschwenken und kannst dann dadurch Fans generieren nochmal. Und so weiter und so fort. Also wirklich cool gemacht. Und ach so, genau, dann gibt's noch diesen Bonus-Slot, wo du wie war das nochmal? Da kannst du bei Development kannst du sozusagen die Aktion machen, dass du einen Comic auf die Seite legst und der dann jede Runde, wo du den nicht verlegst, Hype generiert. Und das ist auch wieder so cool, weil du dann immer wieder einen Hype-Token drauf machst, der bekommt wieder zwei Fans, nochmal zwei Fans, nochmal zwei Fans. Und jetzt schießt du den Comic raus und der ballert gleich in den Charts von nach oben. Und nach jeder Runde wird sozusagen so eine Auswertung gemacht und dann heißt es, wo liegt dein Comic in den Charts? Der beste Comic in den Charts bekommt erstmal Siegpunkte, der zweitbeste die zweitbesten und die drittbesten Siegpunkte. Und je nachdem, wo du in den Chart liegst, bekommst du nochmal Kohle ausgezahlt. Und die nächste Runde geht los, das Ganze wird nochmal gespielt und das wird über 5 Runden gemacht. Es ist relativ easy und schnell gespielt. Das heißt, du bist da, glaube ich, so innerhalb von 1,5 Stunden, wenn du dir richtig Zeit lässt, spielst du an dem Ding 2 Stunden. Aber es macht einfach Spaß, weil es so simpel und eine Augenweide ist auf dem Spielfeld.
Alleine spielt man schon, das ja genauso lange, wie du jetzt drüber geredet hast.
Alleine schon, was ich geil finde, und das ist jetzt so finde ich, so ein bisschen das Highlight, neben diesen Originalen kannst du auch noch Rip-Offs drucken. Und diese Rip-Offs sind einfach nur Comics, die bereits schon von anderen Leuten verlegt wurden. Kannst du jetzt sagen, ich druck mir jetzt einen Rip-Off von deinem Comic. Und die Rip-Offs haben dann auch nochmal die Cover sehen genauso gleich aus, aber die Namen sind anders. Beispiel jetzt, du hast zum Beispiel den Comic als Original The Outlaws. Dann heißt das Rip-Off zum Beispiel Bandits. Dann hast du ein Original, das heißt Police. Das Rip-Off heißt Cops. Und je nachdem, wie du welchen Rip-Off du druckst, sozusagen druckst du den Rip-Off, slottest den bei dir rein und derjenige, von dem du den Rip-Off sozusagen gemacht hast, bekommt von der Variante von der Regel, weil das ist nur eine Variante, aber ich finde, die muss man machen, ziehst du demjenigen sozusagen nochmal Fans ab. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil wenn ein Rip-Off gedruckt wird, verliert der andere Fans, weil dann holen sie sich halt das Rip-Off, ist irgendwie günstiger oder so. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, Age of Comics ist echt ein überraschendes Ding gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Spaß macht. Aber trotzdem muss ich sagen, erwartet euch nicht zu viel von dem Game. Es ist schon sehr kennerig leicht. Also es ist seichte Kost. Aber es macht halt Spaß.
Interessant. Danke für deine Ausführungen.
Ja, klingt auf jeden Fall übelst thematisch, ja.
Irgendwie hat es mich aber bisher optisch und mechanisch noch nie so getriggert. Jetzt, wo du darüber geschrieben hast, habe ich dann mal da vielleicht geliebäugelt. Aber dann habe ich Boardgame-Geek-Kommentare geguckt und irgendwie war ich dann direkt wieder so raus. Also war jetzt auch nicht so euphorisch, was ich da gelesen habe, irgendwie.
Ach komm, ich piss halt in eine Wanne rein. Ist jetzt auch egal, ich habe keine Zeit, ich muss los.
Hä?
schon gut, Setschuk.
Okay.
Ja, aber geil, sieht mega nice aus, von der Optik zumindest und das alles drum und dran. Dass ja, da jetzt Optik nicht so mega riesen krasses nice. Mega Game hintersteckt, das habe ich mir schon gedacht. Aber vom
ja, es ist halt wirklich, ich finde einfach, es ist ein thematisches Game so, einfach nur zu sagen, ich bringe mein erstes Game raus und da habe ich nämlich ein Thema, Alter, wo ich so richtig richtig Bock drauf habe und es soll so ja,
ist es dann so, ist es quasi so für das Bonsai, für die Bonsai-Liebhaber?
Nein. Es ist schon mehr als Bonsai. Auf jeden Fall ist es mehr als Bonsai.
Ja, für die Liebhaber sagst du jetzt halt, also wenn du
Comic-Liebhaber
bist, dann
genau, dass du sagst, so, du bist der Bonsai-Liebhaber, dann holst du dir einfach Bonsai das Spiel so. Ich bin jetzt nicht der oberkrasse Comic-Fan oder so. Ich habe früher als kleines Kind habe ich Comics gelesen und ich habe auch hier Pinky und Brain Comics und so weiter gekauft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übelst der Comic-Fan bin oder so. Aber es ist halt oldschool gemacht und die Cover dort sind halt alle angelehnt an hier Tales from the Crypt oder da hast du so ein Captain America-Style-mäßiges Ding. Also sie sind so schon ein bisschen abgekupfert von so Originalen und es sieht halt irgendwie alles so charmant aus, dass du halt sagst, du guckst dir das Spiel an, während die anderen zocken, guckst du dir halt die ganzen Cover an und denkst dir so, okay, da sind auch so ein paar Easter Eggs versteckt. Bockt sich irgendwie einfach.
Klingt gut. Ja, Stefan, hast du auch noch eins?
Ja, ich kann jetzt noch mal eine kleine Lobeshymne, aber da würde ich mir wieder vorkommen wie, ja, aber ich kann trotzdem eine kleine Lobeshymne drauf abhalten. Svenja hat es noch nie gespielt, im okay. Urlaub neben Bonsai und Kräutergarten haben wir, also Svenja zum ersten Mal, Seven Wonders Duel gezockt. Und ich glaube, wir haben direkt hintereinander dreimal oder so gezockt, bis so lange, bis Svenja einmal gewonnen hat, wollte sie hintereinander die ganze Zeit Seven Wonders Duel halt eben zocken. Wir haben draußen noch gesessen mit einem beschissenen Kerzen-Teelicht, nichts mehr quasi gesehen. Man hing nur noch davor. Was ist das jetzt, eine braune oder ist es jetzt ein graues Gebäude? Also man konnte gar nichts mehr sehen. Aber das hat wieder echt viel Spaß gemacht. So, aber da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder?
Ja, keine Ahnung, ich hatte es ja auch irgendwie mindestens ein, zwei Mal in den Five Top Five Listen mit drin.
Du hast mich so derbe abgerippt, Alter. Ich habe da einen alten Zettel drin gefunden, wo unsere Spielstände noch drauf waren. Jedes Mal hast du mich so übelst abgeschlachtet, deswegen hatte ich keinen Bock mehr da drauf. Aber dann habe ich jetzt erstmal Svenja zweimal abgeschlachtet und dann hat sie mich. Also, ich habe zweimal über Forschung gewonnen und dann hat sie am Ende über Punkte dann einmal gewonnen.
Okay.
So ein Ding.
Ja, mega.
Ja, perverses Ding.
Soll ich noch einen raushauen, Daniel, weil das mit dir ist? Sergio, habt ihr noch was?
Ich habe noch einen.
Ja, dann hau du einen raus und dann schließe ich mit meinem gleich den.
Okay, Folge ja, ab. Ich habe nämlich auch noch Kutna-Hora gespielt, die Stadt aus.
Du hast mal die Stadt aus Scheiße.
Und ja, wir befinden uns da im 14. Jahrhundert und bauen die Stadt Kutna-Hora auf, weil da gibt es halt reichhaltige Silbervorkommen, die wir abbauen wollen und dadurch natürlich der Stadt zu ganz viel Reichtum verhelfen.
Chris, das ist nicht Fantasy, ne? Das ist echt. Die Stadt gibt es wirklich
und da gibt's. Ja, das ist echt, das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen. Also eine Sache, die ich also insgesamt hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Eine Sache, die ich ziemlich cool fand, war, wenn man auch die Anleitung durchliest, da stehen ziemlich viele historische Fakten zu dieser Stadt drin und wie das halt damals alles wirklich war und wie sich diese Elemente auch im Spiel wiederfinden, sei es durch bestimmte Gebäude oder auch diese Gilden, die im Spiel vorkommen. Das findet sich da halt alles irgendwie wieder. Es fühlt sich ultra thematisch dadurch an. Diese Gilden, also jeder repräsentiert drei verschiedene Gilden, wobei bei vier Spielern, wir haben es so zu zweit gespielt, bei vier Spielern ist es, glaube ich, so, dass immer zwei Spieler die gleiche Gilde haben, egal. Auf jeden Fall, diese Gilden erlauben einem bestimmte Gebäude zu bauen, aber halt auch nur die Gebäude der eigenen Gilde. Dann, wie gesagt, wir bauen diese Stadt aus, wir bauen Gebäude. Durch diese Gebäude werden neue Funktionen freigeschaltet. Wir können ins Bergwerk gehen, da Stollen errichten, um das Silber abzubauen. Und was halt ziemlich cool ist an dem Spiel, ist einmal das dynamische Wirtschaftssystem. Also das ist alles. Es gibt da so zwei, das sind so Art Ständer mit so Schiebereglern dann dran, da steckt man so ein Set an Karten rein und bei bestimmten Aktionen im Spiel werden diese Karten halt ausgetauscht, eine bestimmte Anzahl an Karten wird einfach immer dahinter gesteckt oder es werden diese Regler verschoben und dadurch hast du permanent im Spiel so ein dynamisches Nachfrage, Angebot, also der Preis verändert sich quasi ständig für die verschiedenen Waren im Spiel, je nachdem, welche Gebäude gebaut werden. Also, ne, wenn natürlich jetzt mehr Gebäude für Holz gebaut werden, also die Spieler, die halt die entsprechenden Gildengebäude haben, dadurch sinkt dann natürlich der Preis für Holz. Und dann gibt es noch verschiedene andere Aktionen, die dadurch ausgelöst werden können. Also das ist eigentlich ziemlich cool geregelt. Überhaupt ist es bei dem Spiel so, dass du eine sehr starke Interaktion hast. Weil egal, was du in diesem Spiel tust, es hat irgendwie Einfluss auf die Mitspieler. Weil es gibt eine gemeinsame Gebäudeauslage. Also die Gebäude, die du da rausnimmst, das hat Auswirkungen darauf, wie teuer die Gebäude für die anderen Spieler werden, weil die verschieben sich dann dementsprechend. Auf dem Plan, wo man die Gebäude platziert, musst du dir erstmal die Grundstücke claimen und dann kannst du über eine weitere Aktion das Gebäude da drauf bauen. Und auch da gibt es Interaktion, weil die Gebäude nachher, je nachdem, wie die verbunden sind, bringen die halt Punkte. Das heißt, du kannst auch unter Umständen davon profitieren, wie die Mitspieler die Gebäude errichtet haben. Und wenn du deine eigenen clever platzierst, kannst du halt entsprechend mehr Punkte machen. Im Bergwerk ist es so, dass natürlich alle gemeinsam da die Stollen bauen. Da gibt es auch bestimmte Regeln, die man beachten muss, dass man angrenzend baut, dass man wie teuer es jeweils ist oder so. Also auch da hast du eine permanente Interaktion und natürlich durch dieses Warensystem, was sich halt immer verändert, hat das auch unmittelbar Einfluss darauf, was passiert und auf die Aktionen dann halt der Mitspieler. Grundsätzlich ist es so, man hat 6 verschiedene Handkarten. Auf diesen Handkarten sind immer 2 verschiedene Aktionen drauf, die man machen kann. Ins Bergwerk gehen, sich Gebäude holen, Grundstück claimen. Es gibt auch noch eine Joker-Aktion. Und wenn man dran ist, spielt man 2 von diesen Karten aus, jeweils mit der Aktion, die man auswählt, nach oben. Und die anderen Aktionen auf dieser Karte, die kann man quasi diese Runde dann nicht mehr machen. Und insgesamt spielt man dann so 5 von seinen 6 Handkarten. Nee, oder? Doch. 5 von seinen 6 Handkarten spielt man pro Runde aus. Und das Ganze geht dann halt über 5 Runden. Und klar, wer am Ende den meisten Ruhm dann bekommen hat, hat natürlich gewonnen. Aber wie gesagt, insgesamt muss ich sagen, hat mir auch richtig gut gefallen, nicht so gut wie Nucleum. Nucleum finde ich noch einen Tick besser, aber auch Kutna Hora ist einfach dadurch, dass es sich sehr thematisch anfühlt, dass es eine sehr hohe Interaktion auch hat und mit diesem sehr dynamischen Warenwirtschaftssystem, was ich so irgendwie auch noch nicht gesehen habe, das haben sie sich wirklich clever überlegt, funktioniert das sehr gut, ist von den Regeln her echt easy, also das heißt easy, aber man ist da wirklich schnell drin in dem Spiel.
Boah, Daniel, immer wenn du sagst, die Regeln sind easy, dann redest du immer so von oben herab.
Er rotzt auf die Leute förmlich, ne?
Sehr er rotzt einfach auf die Leute, Alter.
Er rotzt einfach auf
die Daniel, Leute. Daniel, ey, oh Leute, Daniel ist so ein Typ, dem gibst du ein Regelheft, Alter, mit 40 Seiten in die Hand und der macht es in 30 Minuten fertig und du kannst das Spiel loszocken. Er rotzt dich zwar an während dem Spiel, wenn du ihn nach Regelfragen nochmal löcherst, aber dieser Typ ist auf jeden Fall ein Brettspielmonster.
Das ist glatt
gelogen. Der Stefan sagt zwar immer, sorry Daniel, dass ich da so ins Wort falle, Alter, aber ich muss ganz kurz was aufklären. Stefan sagt zwar immer über sich, dass er extrem schnell die Regeln lesen kann. Das Problem ist, Stefan liest 95% seiner Regeln falsch, weil er sie so schnell liest, dass er dann am Ende dann sagt so, ja, ein paar kleine Regelschnitzer ist ja egal. Der Daniel aber ist eine Maschine. Deswegen nutzt der Chris das auch jedes Jahr aus und sagt immer, wenn er sich irgendwas gekauft hat, Daniel, mach du schon mal die Regeln fertig, wir kochen.
Ja, das ist
immer so gut, Daniel kocht nicht so gerne.
Das stimmt. Leider hatten wir da dieses Jahr keine Zeit zu. Aber nein, aber im Verhältnis. Aber
ist so ein Expertenspiel, Alter.
Ja, aber jetzt im Verhältnis zu, also Nucleum ist wesentlich komplexer. Also da braucht man, ist schwerer reinzukommen. Aber
auch geil, macht auch mehr Bock.
Sich die Regeln draufzuschaufeln als jetzt bei von Kutna Hora, aber ja, keine Ahnung, bleibt auf jeden Fall im Regal, wird, hoffe ich, definitiv ganz bestimmt noch das ein oder andere Mal auf den Tisch kommen. Gefällt mir optisch auch gut, du hast dieses schwarze Spielbrett und nach baut man seine bunten Gebäude da drauf, das sieht auch irgendwie ziemlich cool aus. Ja.
Aber okay, ist Daniel. Dieses, ganz kurz, ist dieses Gildenverschiebe-Ding, ist es eher so ein ist es wirklich was Neues oder sieht es nur so aus?
Es gibt nur ein Gildengame, Digga, und das ist voll.
Nein, da gibt es ja diese Schiebemechanik von diesen Aufstellern da, die da dabei sind.
Genau, also du hast diese beiden Aufsteller, wo jeweils ein Kartendeck drin ist und die dann noch diese Schieberegler haben. Ich habe es so in der Form noch nicht gesehen und es simuliert natürlich so ein bisschen. Das, was im Hintergrund passiert, wenn ihr jetzt digital irgendwie so ein Game zockst, das kann das natürlich nicht 1:1 abbilden, aber es entsteht trotzdem eine gewisse Dynamik dadurch. Und ich finde, die haben es wirklich cool gemacht, weil auf diesen Karten auch so unterschiedliche Effekte sind, dass du auch wirklich, also wenn es jetzt irgendwas im Überangebot gibt, wenn jetzt irgendeiner, die beiden Leute, die jetzt die Holzfäller-Gilde haben, die hauen jetzt nur Holzfäller-Gebäude raus, ne, dann hast du halt auch irgendwann ein Überangebot und da reagiert dieses System dann halt auch drauf. Dann passiert dadurch auch was.
Außer du bewegst den Regler nicht.
Ja, aber ach, du bist verpeilt, ja,
scheiße, ich habe vor drei Runden verpeilt, den Holzregler rüberzustellen.
Ja, okay, das ist natürlich was anderes, wenn man das verpeilt. Aber wie gesagt, es funktioniert richtig gut. Du guckst wirklich die ganze Zeit, okay, wenn ich dieses Gebäude jetzt baue, weiß ich, es passiert das und das. Wenn ich diese Aktion mache, weiß ich, ah, okay, dann sinkt der Preis wahrscheinlich wieder und kannst dadurch natürlich auch cool agieren und es entsteht dadurch so eine geile Interaktion auch zwischen den Spielern, weil du immer gucken musst, was machen die anderen, was für einen Einfluss hat es auf die anderen und
ja, also Spielereihenfolge und so weiter hat auch schon seine Dinge, also wenn einer vor dir dran ja, ist und die natürlich hat den gleichen Plan wie du, dann profitierst dann, du davon, weil es für dich dann günstiger wird.
Genau, okay. Genau, ja, korrekt. Aber ja, Chris, hat mich in dem Sinne überrascht, dass es mir doch so gut gefällt. So, Chris, bitte.
Erleuchte uns, Chris, bitte.
Ja, nee, ich wollte jetzt einfach nur zum Abschluss so mal ein kleines Herzensprojekt nochmal hier vor highlighten, weil wir hatten das auch im Kickstarter-Talk am Sonntag schon besprochen. Der Herr der Spieler hat mich aus dem Nichts angeschrieben und meinte, boah, ey, Chris, ich habe hier gerade so einen Prototypen bekommen und es ist gerade so eine Kickstarter-Kampagne, die läuft und ey, ich fand's so fett, ich habe irgendwie schon über 20 Stunden jetzt da reingehauen und irgendwie hab mir das angeguckt und hab mich so auf den ersten Blick auch gar nicht so zu 100% abgeholt, war auch wieder Dungeon-Crawlig und so, die Artworks waren jetzt auch nicht so ultra krank, aber ey, keine Ahnung, der hat so euphorisch geredet, dass ich mir das dann halt mal einfach mal ein bisschen angeguckt habe und Kickstarter-Kampagne heißt, also das Game heißt Book of Skulls, läuft gerade auf Kickstarter. Und was ich halt ganz cool fand, ist einfach so ein Metal-Dude, wie ich einer bin, irgendwie, der wohl da, wo er herkommt, ich glaube, kommt auch aus Amerika, irgendwie so auch Musiker ist, eine Band hat und ist da irgendwie seit 5 Jahren an seinem Projekt am Rumschrauben und hat jetzt finally hochgeladen. Bevor ich erstmal was zum Game sage, ist so ein paar Stolpersteine sind halt im Weg und da ich jetzt, sagen wir es mal, einfach als normaler Verbraucher oder so, die Kickstarter-Kampagne sieht jetzt nicht super einladend aus. Sie ist halt direkt Erstlingswerk, wahrscheinlich auch nicht so super viel Support von irgendwelchen Leuten wie beispielsweise, wenn wir jetzt eine Kickstarter-Kampagne hochladen, da würden uns die Godot-Boys und so helfen, dass wir da direkt die Schmackofatz machen. Die haben schon ein paar Kampagnen-Erfahrungen, die wissen, woraus es aussieht. Dann können wir hier ein paar bewegte Bilder, da ein paar bewegte Bilder. Und dann sieht man halt.
Jetzt kommt einmal so der Switch quasi nach Hannover, so halt eben so. Ey, habt ihr gehört, was der gerade schon wieder für Scheiße labert? Jetzt wollen die demnächst eine Kickstarter-Kampagne und haben schon den Leuten erzählt, dass wir denen eine Kickstarter-Kampagne schmieden. Und jetzt müssen wir denen auf jeden Fall die Kampagne ja auch machen, sonst reden die schlecht über uns.
Nein, aber ne, was ich halt damit sagen wollte, ist halt, das Problem ist, das haben wir auch am Sonntag im Kickstarter-Talk schon besprochen, also da werde ich dann ein, zwei Mal Callbacks zurückhaben, ist, wir sind leider so krass verwöhnt von diesen ganzen Hochglanz-Kickstarter-Kampagnen von Awaken Realms, von Simon und so.
Digga, von Unfinished Business alleine, Junge, sind die Leute sowas von verwöhnt, Junge. Puderzucker in deren Arsch, direkt aus unserer Feder und Leute, freut euch auf alles, was da noch kommt von uns, aus unseren Schmiede.
Dass wenn man dann mal eine Kickstarter-Kampagne aufmacht, die jetzt quasi von irgendjemandem kommt, wofür Kickstarter überhaupt erfunden wurde, oder wo man eigentlich sagt, so ey, dafür ist Kickstarter, dass jemand wirklich seinen Kram visualisiert und dann ein Gespräch entsprechenden Betrag haben will, um seinen Traumprojekt zu verwirklichen, wo er wirklich verbrennt. Wenn man dann mal so eine Kampagne sieht, ist man direkt abgeschreckt, weil man denkt, boah, nee, Alter, guck mal, sieht gar nicht so geil aus. Und dann verliert man halt aber ein bisschen halt das aus den Augen, wofür Kickstarter eigentlich steht. Ne? Und dann dachte ich mir, ey, komm, Marcel, Herr der Spieler heißt Marcel, ne?
Mhm. Nee.
Ja, doch schon.
Nee, doch? Nee. Markus heißt doch.
Nee. Nein, Marcel Thorz, oder? Mhm. Herr der Spiele. Egal, der Herr der Spiele, man verwirrt mich da nicht. Ihr seid doch
Markus, Markus ist ja Maurus.
Auf jeden Fall.
Kleine Maurus.
Nennen wir ihn Kevin. Auf einmal kam der Herr der Spiele halt, dann sagte er, komm hier, ich kann den Prototyp zuschicken, kannst ja mal reinzocken, und wenn es was für dich ist, dann ist ja korrekt irgendwie. Ich habe mir das Ding mal zuschicken lassen. Und thematisch, es hat halt super viele geile Ideen. Es hat so ein bisschen Final Fantasy Anhauch, oder Zelda Anleihen. Und man kann es halt zu zweit, zu dritt oder zu viert zocken. Aber zu zweit finde ich es eigentlich am coolsten. Und ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt halt, ihr könnt verschiedene Weltenboards hinlegen und habt dann verschiedene Weltenbereiche, die ihr dann so von oben seht. Und ihr müsst, Ziel des Spiels ist quasi einfach diesen Hexenkönig oder diesen großen Endboss zu besiegen. Und ihr lauft dann quasi einfach mit einem Standy auf dieser Weltkarte rum
Die Welt heißt doch irgendwie, oder?
Hä?
Die Welt heißt doch irgendwie.
Ich habe jetzt kein...
Die Welt hat doch einen Namen, wo du da bewegst. Also wo
ja, natürlich hat sie einen Namen. Aber Digga, jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Keywords, Alter.
Aber das steht doch im Spiel.
Ja, warte, warte.
Slayers of?
Azeroth oder so. Aragoth,
ja.
Aragoth.
Genau. Er hat es versucht abzulesen in der Schnelle, aber er hat es nicht geschafft.
Auf jeden Fall halt. Aliens hat echt ein paar coole Mechanismen im Endeffekt. So das ganze Bewegen über die Weltkarte ist nichts Besonderes. Ihr lauft über die Weltkarte. Wenn ihr dran seid, müsst ihr zweimal würfeln und bewegt euch halt so viel Felder über die Karte. Und ihr habt dann zwei verschiedene Eventkarten, die ihr dann aufdecken müsst. Immer einmal eine Eventkarte, einmal so eine Encounterkarte. Und da kannst du halt auch zu gegebenen Kämpfen kommen. Wenn ihr über die Weltkarte lauft, ihr könnt in Dungeons kommen, da müsst ihr quasi durch Dungeons durch, ihr könnt in eine Stadt kommen und so weiter und so fort. Der Hauptmechanismus, der ist aber halt im Kampf. Und da muss ich sagen, der glänzt das Game auch wirklich. Alles drumherum ist halt irgendwie, ja, passt halt dazu, macht das Ganze rund. Aber man merkt schon, dass der Hauptfokus auf den Kampf liegt, weil du hast halt einfach super viele verschiedene Charaktere, du hast super viele verschiedene Ability-Trigger. Und das Coole ist, wenn du in den Kampf gehst, ist der andere Spieler gegenüber, der steuert halt die Dämonen, was halt immer super cool ist, weil in super vielen Games hast du halt immer einen, der irgendwie, der irgendwie dann zuguckt, wenn der andere am Rumschnitzeln ist. Aber du kannst dann tatsächlich halt wirklich die Dämonen steuern. Das ist nicht einfach nur so ein ganz plumpes wie in anderen Spielen, ja, du darfst jetzt die Miniaturen rumschubsen, sondern wenn du dran bist, im Game, generell, wenn du über die Weltkarte läufst, es gibt eine Währung, das sind diese Demon Coins, heißen die, glaube ich. Und das heißt, wenn du dann dran bist und dann quasi für den Gegner den Encounter aufdeckst, kannst du eine gewisse Anzahl von diesen Coins ausgeben und kannst dann damit bestimmen, was für Monster bringst du überhaupt rein. Gebe ich jetzt 4 Coins aus und bringe 4 Level 1er rein? Oder bringe ich jetzt, keine Ahnung, oder bezahle ich jetzt irgendwie 10 Coins und baller einen Level 4er rein? Du hast so ein bisschen in der Hand, was für Monster du dem vorlegst. So. Und in der Reihenfolge, in der du die hinlegst, werden die auch immer abgehandelt. Und dann ist halt immer so der Erste ist der Held dran, dann ist der Dämonenspieler dran und die Helden, die haben halt 4 verschiedene Fähigkeiten zum Beispiel. Du hast halt oben deine Elementfähigkeit, dann hast du irgendwie so eine Hauptfähigkeit, hast dann irgendwie noch so eine technische Fähigkeit und meistens noch so eine ultimative Fähigkeit. Und dementsprechend muss dann halt, wenn du dran bist, kannst du ihm aussuchen, okay, jetzt ist der Held dran, mit dem möchte ich gerne die Fähigkeit ausmachen, muss dann halt den würfeln und irgendwas ausführen und das machst du halt dann für jeden deiner Helden. Und du hast auch so, du würfelst immer, bevor du angreifst, auch so einen Runenwürfel und jeder hat quasi so einen ultimativen, sag ich mal, wie so ein Engel, so eine ultimative Beschwörung unter sich liegen. Und wenn du irgendwann mal schaffst, auf einer Beschwörung alle Runen liegen zu haben, dann ersetzt quasi sozusagen diese ultimative Beschwörung dein Held. Und der ist dann halt auch richtig krank, der kann halt richtig geisteskrank Damage rausholen. Und du musst halt am besten noch gucken, dass du bis am Ende des Games ein paar Beschwörungen hast, damit du irgendwie in den Endfight kommst. Ja, keine Ahnung, ey. Ich finde, es ist halt irgendwie super taktisch, es ist irgendwie super cool gemacht. Ist halt... Ey, da hat jemand echt viel Herzblut reingesteckt, aber es ist jetzt auch keine Kampagne, wo ich jetzt quasi so aus dem Nichts heraus reingehen würde, wenn ich die sehe oder so, weißt du? Ich jetzt gerade, bei mir hat das halt ein paar Triggerpunkte, weil ich den Kampf so geil finde. Ich finde das geil, dass das Ding hat einen eigenen Metal-Soundtrack. Ich weiß nicht, ob es seine eigene Band ist, aber es ist halt bei Spotify seinen eigenen Metal-Soundtrack. Das Ding kommt mit einer App, die man optional benutzen kann. Die muss man nicht nutzen, aber kann man halt, da hat man ein paar Sachen, die man halt irgendwie nachschauen kann. Ja, keine Ahnung. Ey, kann man sich mal angucken, läuft noch irgendwie 20 Tage auf Kickstarter, aber hat halt bisher auch nur die Hälfte gefundet. Ist dann halt auch manchmal die Frage, hat das nur die Hälfte gefundet, weil Leute das nicht als gut erachten? Oder hat das nur die Hälfte gefundet, weil der Typ keine Werbung gemacht hat, weil er kein Geld für da ist? Das sind immer so Sachen, die frage ich mich dann auch. Und wenn ich als Laie dann auf so eine Kickstarter-Kampagne gehe und mir denke, ja, komm, warum hat die nur 50%? Also meistens, ihr kennt das doch selber, also meistens so, wir suchen zwar immer nach Perlen und Diamanten, ich glaube, das könnte ein kleiner Diamant sein, gerade wenn er wirklich jetzt das Geld hat, die ganzen Illustrationen zu Ende zu bringen und sein Ding weiter so fertig zu machen, wie er es will, dann könnte das wirklich eine Perle sein, aber ja, keine Ahnung, also als Außenstehender, wenn ich keine Informationen über das Projekt habe, dann denke ich mir, warum hat das Ding nur 50%? Vermutlich ist es wahrscheinlich... Weiß nicht, wenn so ein richtig geisteskrankes Game, sagen wir mal, abgesehen von irgendeinem großen Verlag oder so, aber jemand bringt direkt ein Game raus mit der perfekten Kampagne, auch ohne Werbung, aber ihr seht, das ist ein 10 von 10. 10 von 10 Kampagne, 10 von 10 Game, alles, was ihr seht, denkt euch, Alter, was geht ab? So, Und dann stoßt ihr da drauf. Dann denke ich mir so, dann würde sich das doch auch ohne Werbung wie ein Lauffeuer verbreiten. Weißt du, was ich meine?
Aber es sieht nicht aus wie eine 10 von 10, Digga.
Das sage ich ja.
Was du alles erzählt hast, hört sich jetzt auch nicht wie eine 10 von 10 an. Es ist auch nicht.
Nee, habe ich auch nie behauptet.
Nicht neu. Also, es ist auch nicht neu, dass man auch den Gegner, die gegnerischen Figuren sich gegeneinander auf den Hals hetzt und so weiter. So der Unique Selling Point, der war halt für mich nirgendwo da. Und es sieht wirklich.
Ja, ich weiß.
Nicht so hübsch aus,
ja.
Einfach.
Ja, das ja, genau
kurz,
das.
Darf ich mal kurz was in die Runde fragen, Leute? Fühlt ihr euch gut in eurer Haut, wenn ihr über solche Kampagnen sagt, dass sie euch null ansprechen?
Findet ihr nicht, dass ihr innerlich
gestorben seid, weil ihr so etwas nicht mehr irgendwie wertschätzen könnt, weil ihr sagt, es gibt viel, viel geileres Zeug, weil alles so polished und geil aussieht.
Und genau das ist das Problem.
Und ihr seid so komplett verblendet, weil ihr nur noch die
geilsten, geilen, super...
Genau, das meine ich. Also fühlst du dich damit geil, dass du sagst, boah, ey, ich sehe, wie viel Herz, wie viel Herz einfach da drin steckt, aber ich kann es einfach nicht unterstützen.
Sag du das, Daniel.
Aber in dem Fall geht es, glaube ich, auch eher darum, also ich sehe das auf jeden Fall, ich kann das auch anerkennen, aber ich muss halt irgendwie leider sagen, dass mich jetzt wirklich unabhängig vom Aussehen, dass mich tatsächlich das Spiel einfach nicht ausreichend genug interessiert.
Das ist was anderes, Daniel. Da bin ich auch dabei.
Das ist nicht mein Ding. Dass ich da jetzt reingehen würde, wenn ich wirklich das Gefühl hätte oder das auch ähnlich empfinden würde wie der Herr der Spiele, dann klar, aber selbst nach Chris erster Beschreibung und auch jetzt nach der zweiten Beschreibung, keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht reingehen, wenn das Ding jetzt übelst krass mit was weiß ich aussah, weil das ist halt das andere Extrem dann, ne? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass das Ganze nur noch aufgepimpt ist mit irgendwelchen Deluxe-Ressourcen oder
was weiß ich. Ich sag dir, wie es ist, und genau das ist halt diese Krux und das, was ich halt eigentlich so scheiße finde, ist, ich bin mir fast sicher, dass wenn das Ding jetzt über Mystic Games, die sind in aktuellen Situationen ein schlechtes Beispiel, weil die viel Kacke am Laufen haben, aber Beispiel, das wäre so ein Mystic-Ding gewesen, so wie halt Super Fantasy Brawl da rauskam, so ultra kranke Minis und krankes Board und kranke Materialien, Deluxe Zip und so, boah, dann wäre da direkt so ein, wo ich mir denke, boah, fuck, Alter.
Der will 69 aber, Euro haben, ne?
Ja,
und okay, Chris würde aber gerne lieber ein Game haben, was 300 Euro kostet, das für 300 Euro dann quasi kaufen.
Ja. Das fuckt mich selber ab.
Das meine ich doch. Wie fühlst du dich damit, dass du so
bist? Mich absolut. Ey, Gunze, mehr als pass auf. Ich bin eigentlich jemand und ich finde das super cool. Meine Partnerin in vielen Sachen wirklich so ein bisschen gegenteilig zu mir ist oder mich in vielen Sachen auch zum Nachdenken bringt oder irgendwie mal ein bisschen auf den Boden zurückholt. Weil Uli ist halt so, ey, die hat dann irgendwie Bock auf, was weiß ich, die hat dann Bock auf eine neue Hose oder dies, das und dann sagt die, komm, lass uns ein bisschen shoppen gehen, lass mal ein bisschen bummeln gehen. Dann gehen wir in so Klamottenläden rein. Und dann sagt die so, boah, ich finde die Hose geil und ich will dich gerade die mitnehmen. Und dann sagt die so, nee, weißt du was, ich mach das nicht. Ich merke mir jetzt einfach, welche Hose das ist und welche Größe. Die hat echt gut gesessen, sah cool aus. Ich gucke nachher auf Vinted, ob ich die da bekomme. Und dann holt die sich lieber irgendwie auf den Sekundärmarkt irgendwie bei Vinted und dann irgendwie eine Hose, weil die sagt, ich habe keinen Bock, Fast Fashion zu unterstützen. Ich habe keinen Bock, irgendwie dann diese ausbeuterischen Scheiße zu unterstützen. Und wenn ich dann schon irgendwie so
mit Kleidungsstücke hole, dass die Innenstädte aussterben und
dann hole ich mir halt lieber auf dem Sekundär was. Ne? Und nee, und bei solchen Sachen ist dann, und jetzt, dann hast du da einmal so jemanden, der quasi dann so bewusst mit so einer Scheiße umgeht. Und ich bin dann so der sich denkt, ja,
ey, oder aktuell. Ich zieh mir heute, das Ding bei Shein, Alter.
Ich erzähl euch jetzt wieder gerade aus meiner Psyche, damit ihr mal einfach mal lachen könnt. Ihr und unsere Hörer. Weißt du? Bogen vom Burgund. Immer Scheiße gefunden. Finde ich auch wahrscheinlich auch immer noch Scheiße.
Es ist erbärmlich,
Christian. Ey, pass auf, stopp. Und dann, nein. Und es kommt diese Awaken Realms-Kacke raus. Bin dann damals schon wieder letzte Ficker für einen Euro in diese Scheiß-Kampagne reingegangen, hab dann aber widerstanden, weil ich mich auf mich selber berufen habe, hab gesagt, nein, Mann, du machst dich jetzt nicht komplett unglaubwürdig und gehst da zu 200, 300 Euro rein und holst das Komplettpaket mit Sundrop und so. Alles klar. Chris war wieder gesättigt, hat sich's nicht geholt, hat gesagt, ich bin cool und stark und unabhängig. Jetzt kommt das Ding raus, alle haben das und ich bin jeden zweiten, dritten Tag kurz davor, es mit zu snacken, Alter. Einfach nur, weil dieses Scheiß-Game, was ich eigentlich scheiße finde, jetzt so gut aussieht und ich denke mir, was bist du für ein Opfer? Was ist mit mir los? Dieser Scheiß-Kapitalismus, dieser Scheiß-Konsum von diesen fucking Games und ich bin echt, ich habe in den letzten Monaten mir super wenig gekauft.
Digga, ich sag dir, wie es ist. Stefan und ich waren beide auf dem Trip. Wir haben gesagt, wir haben die alte Version, die funktioniert tadellos. Wir haben kleine Säckchen dazu. Alles passt, alles schön in unserem Karton. Nimmt nicht viel Platz weg. Stefan geht hin und holt sich das Ding.
Ja, weil ich halt nichts geholt hatte und ich wollte irgendwie was holen. Und dann war es halt eben am Ende noch von 140, glaube ich, auf 115 runtergesetzt. Dann habe ich es mir dann halt noch geholt und dann gab es dann die Promokarte dabei. Und aber ich habe auch letztens jemand gesagt, ja, weil dann zocken wir das mal. Ich sage Digga, ganz ehrlich, bevor ich das zocke jetzt, da steht das andere. Das können wir so aus dem Säckchen heraus sofort loszocken. Also, bevor ich jetzt anfange, mich wieder hier durch diese Riesenkiste
zu hast das Ding noch nicht mal rein einsortiert, Alter.
Ja. Nee, ich glaube nicht, nee. Also muss man es noch einsortieren, ist es nicht alles schon vor?
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also dann ist da noch nichts mit passiert, auf jeden Fall.
Wird dann niemals. Das ist halt echt traurig, es ist halt irgendwie keine Ahnung.
Und deswegen,
ja,
ist
schon und ich traurig, sag's, natürlich, ja, ja.
Klar. Und ich muss auch ehrlich sagen, ohne Scheiß, ihr findet die Kampagne zwar irgendwie hässlich, ich finde die Kampagne echt nicht hässlich, Alter. Ich finde sogar, die Kampagne sieht für ein Erstlingswerk vollkommen okay aus, Alter.
Ich sag wirklich auch nicht hässlich, ich sag einfach nur im direkten Vergleich.
Ich sehe da nicht mal wirklich einen Makel. Ich sehe nur, dass das Ding von jemandem gemacht ist, der da wirklich mit Herzblut drin ist und da kein riesen Verlag dahinter steht. Aber du sagst doch so, ja, und dann so mit bewegten Bildern. Fuck doch drauf, wenn sich da auf der Kampagne nichts bewegt, ist doch scheißegal.
Genau, weil ich sein Herzblut sehe und genau, weil ich viele Triggerpunkte an dem Game habe, habe ich auch gedacht, komm, ich will zumindest einmal drüber reden, dass dann Leute darauf aufmerksam werden und sich selber noch irgendwie eine Meinung machen können, ob sie das Ding unterstützen wollen oder nicht, weil ich glaube, dass sie da am Ende wirklich ein korrektes Produkt bekommen. Aber ich habe einfach nur auch mal, weil ich ja auch der transparente Boss hier bin und ich will ja Leute auch nicht blind in irgendwas reinlabern, auch einfach mal halt klar gemacht, dass bei mir ist es halt einfach so, dass diese ganzen Edelkampagnen mich komplett verblendet haben.
Du bist stumpf einfach, du bist verstumpft.
Ja, abgestumpft, ey. Und das funktioniert mit allen Sachen so. Sei es irgendwelche geilen Rezepte, du siehst nur noch geile Rezepte online, Alter, und dann kochst du selber und das sieht aus wie Scheiße, Alter. Sei irgendwie, du konsumierst, keine Ahnung, irgendwelche Schmuddelfilmchen online und hast danach eine komplette Vorstellung davon, was im Schlafzimmer eigentlich wirklich abgeht. Und keine Ahnung, diese ganze Welt da draußen, die ist komplett uns am unser Gehirn am verseuchen und das Problem ist, Alter, wir sind dann auch noch so intelligente Zeitgenossen, die dann auch noch dabei zusehen können, wie sie selbst verdummen, Alter, und wir können dann nicht mal was dagegen tun. So, ich sehe mir selber dabei zu, wie ich kurz davor bin, mir Burgen vom Burgund zu kaufen und stehe neben mir und sag mir, du kleines Stück Scheiße, Junge, nimm den fucking Finger von der Maus.
Also ich sag's dir ehrlich, ich find's wirklich traurig, dass es kein Game für mich ist, dass ich jetzt nicht irgendwie nicht mein Style von Game ist, aber wenn es wirklich mein Style von Game wäre, ohne Scheiß, ich würde sofort reingehen, aber es sieht wirklich düster aus für diese Kampagne und es tut mir auch wirklich leid für denjenigen. Ich hoffe auch, dass er das Funding Goal so gesetzt hat, dass er damit wirklich auch arbeiten kann. Ansonsten hat er wirklich, wirklich, ist er am Bluten, Alter, gerade.
Ja, ich glaube, der war ja bei 50% oder so. Ey, und ich glaube, der braucht wirklich nur das Funding Goal, damit er das
realisiert. Toi, 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 sag ich. Und wieder hat es mir gezeigt,
dass nichts mit den Books of Skull.
Ja. Book of Skulls. Ja. Und jetzt, Daniel, ich sag dir nur so viel, wir sitzen hier mit zwei abgestumpften Typen da, Alter, die einfach innerlich tot sind.
Daniel ist auch für uns jetzt auf Ehrenbruderbasis mit einem Euro reingesprungen hier in
die Olga. Ich hasse diesen
Trick. Daniel, ich sitze alleine.
Hatten der Daniel überhaupt nachher, weil wieder, ich sehe ja hier zweimal Cefo in unserem Aufnahmeprogramm, meinst du, die andere Spur, die jetzt auf Offline steht, die wird hinter trotzdem den downloadbaren Anfang haben? Oder
was meint ihr, liebe Podcast-Zuhörer? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch einfach unter eure nächsten Bewertungen,
die uns irgendwo. Ich glaube, Daniel wird wahrscheinlich die erste Spur wird fehlen, Alter. Aber er hat so wenige wichtige Sachen gesagt.
Ja, deswegen, da können wir drauf.
Dass wir trotzdem die Spur nehmen, bevor wir jetzt in Twitch mitnehmen.
Wir cutten Daniel einfach komplett raus. Das war's.
Ja, wir nehmen mich einfach komplett raus. Das passt schon.
Du solltest die Runde genommen, jedenfalls.
Ja.
Leute, ansonsten kleine Ankündigung.
Warte, noch. Eine Sache noch, bevor ich das, weil beim nächsten Mal habe ich das wieder vergessen. Ich wollte noch einen, wir haben einen Kommentar bekommen, und zwar direkt über Podigy, das ist eher ungewöhnlich.
Egal, ich hau den Rezi-Jingle raus.
Nein, es ist keine Rezi, aber egal.
Okay, ich mach Rezi-Jingle wieder aus.
es ist eigentlich nur ein Kommentar, aber ich wollte ihn trotzdem vorlesen, und zwar zu Folge 179 verloren in Halle 1. Und zwar hat der Thomas uns da geschrieben, Thomas, der Fadi aus Friesland. Moin, ich habe mich so gefeiert, dass ich am Mittwoch mir die Erweiterungen direkt als erstes und als erster bei euch am Stand geholt habe, die ersten 5 Euro bei dem Hünen dagelassen habe. Chris, die noch 5 mein Messer. Euro,
da gibt es ein Instagram-Foto von.
Chris noch mein Messer geliehen für die Losboxen und dann findet es keine Erwähnung. Naja, für mich war es zumindest ein Highlight und ich habe ein Erinnerungsbild mit euch.
Ach, das kleine Guffelmesser, Junge.
Ja, also wir
haben ja kaum Messer. Taschenmesser, wie im Kindergarten hatte ich ein Taschenmesser.
Recap-Folgen dann scheinbar nicht erwähnt und deswegen wollte ich es jetzt halt auch.
Thomas, glaub mir. Außer Chris kann sich jeder an dich erinnern.
Deswegen nein, ich kann mich doch gerade noch erinnern, wie klein dieses Guffelmesser war. Hab mir ja vorhin abgebrochen.
Nächstes Mal bring mit dem großen Messer mit, Kollege. Ich könnte jetzt aber nochmal reinschauen, wie oft ich gefragt habe, was geht mit den Kisten? Sind die Kisten für die lose Startler? Sind die fertig? Was?
Und er sagt, alles fertig.
Alles.
Digga, ihr habt doch gesehen, dass...
Ikea rein.
Halt Ding, Maul und laber keine Scheiße, Junge. Du hast gesehen, wie viel Platz die weggenommen haben.
Irgendwelche Zuschauer noch nach ihrem Messer abziehen, weil man selber nicht vorbereitet ist, damit man auch vor Ort dann sich das doch so anpassen kann, wie man will.
Boah, ich lasse mir nicht von einem Kerl, der Angst vor Mäusen hat, einen erzählen hier.
Ich habe keine Angst
Leute, vor Mäusen. Komm, nicht mehr jetzt künstlich in die Länge ziehen, Leute. It's a rap, yalla.
Ja, yalla, 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 yalla. Leute, also, denkt dran, nächste Woche nochmal und dann ist am Sonntag, am Samstag machen wir einen Special-Stream, nächste Woche Samstag, Goldener Berti, einmal XXL Edition, peitschen wir mal die 100 Dinger einmal zusammen, auf jeden Fall durch und danach, die Woche wird es wieder eng, weil dann ist schon wieder Digger-Wochenende, dann wird schon wieder gezockt, das heißt, es gibt nur noch wieder eine Podcast-Folge, dann Goldenen Berti, ist einiges los, dann geht es schon in Dezember rein, dann müssen wir mal ein bisschen gucken. Nach dem Goldenen Berti werden wir erstmal unsere 10er Goldenen Bertis euch präsentieren. Auch das wird wieder als Podcast einfach hochgeladen, wie es jedes Jahr hochgeladen wird. Einfach nur mal als kleines Special. Und das, was auf jeden Fall so ansteht, das wollten wir euch jetzt auf jeden Fall nicht an der Stelle noch vorenthalten. Und wir werden heute uns, bevor ich jetzt hier weiter durchmoderiere, uns von allen Podcast-Hörern verabschieden. Es war uns wieder eine wunderbare Salbung für unsere Persönlichkeit und unser das Wachstum unseres inneren Selbstes und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt und dass demnächst mal wieder eine Bewertung da, damit wir noch eine Bewertung lesen können und auf jeden Fall noch, wer es noch nicht getan hat, Leute, es steht Weihnachten vor der Tür, ihr werdet wieder auf sämtlichen ranzpimmeligen YouTube-Kanälen und irgendwelchen Instagram irgendwelche Weihnachtsgeschenke, Vorschläge, Top-Weihnachts... Es geht schon los, Leute. Es geht gerade schon los. Ich sag euch, lasst euch von den Leuten nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch nicht verarschen. Das sind alles nur Leute, die ich nur täuschen wollen. Es gibt nur ein einziges Weihnachtsgeschenk, was das einzig wahre ist, was ihr eurer Familie schenken könnt, was für alle Ewigkeiten auch in Gebrauch sein könnt. Es braucht nicht mal viel Verpackungsmaterial. Also geht in unseren Shop, bestellt sehr gerne noch ein Unfinished Business für euch und eure Familie, damit ihr auf jeden Fall noch eins am Start habt und hört nicht auf diese ganzen Leute. Top 10, Digga, was für Top 10? Ihr braucht nur eine, ihr braucht nur die Top 1, Leute. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Peace, Leute. Ciao.